Hallo Mariananda, ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Interview für Jetzt TV und sage schon mal lieben Dank, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast.
Gerne.
Meine erste Frage ist, kannst du mir in deinen Worten schildern, um was es in deiner Botschaft, die du per Satsangs und anderen Angeboten vermittelst, im Kern genau geht?
Ich habe keine Botschaft.
Oh.
Ich habe keine Botschaft. Zu mir kommen Menschen, die Fragen stellen. Und auf die Fragen versuche ich so, wie soll ich sagen, so, ich versuche den Menschen, der mir gegenüber sitzt, zu erfassen, wo der wirklich ist in diesem Moment.
Mhm.
Und dann sagt er mir schon ziemlich schnell, was er wissen will. Oder was er, womit er sich rumschlägt. Oder was ihn beschäftigt. Oder was er nicht versteht. Und dann versuche ich so genau wie möglich, genau diesen Menschen in seiner momentanen Situation Antwort zu geben.
Mhm.
Insofern habe ich, da ist niemand, der eine Botschaft hat, weil der, und das ist jetzt kein Spruch, da ist wirklich keiner mehr. Wenn du mich das vor 15 Jahren gefragt hättest, wäre da jemand gewesen mit einer Botschaft.
Mhm.
Und wenn ich die Videos von damals sehe, dann lache ich gutmütig und sage, guck mal, die war aber sendungsbewusst. Und das ist verschwunden. Das ist weg. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich über einem Jahr bin ich schwer erkrankt und seitdem ist alles weg.
Mhm.
Also so. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr wahrnehme oder dass ich irgendwo in welchen Wolken schwebe, sondern es ist, dass ich mein Sohn sagte, du kannst seitdem geschehen lassen. Ich lasse einfach geschehen. Und noch nicht mal einfach. Es geschieht.
Ja.
Und ich freue mich, dass ich dabei bin bei dem jeweiligen Geschehen. Und ich habe es unglaublich gerne, wenn Leute kommen und fragen.
Mhm.
Und weil ich dann also nehmen wir mal an, die sind ganz traurig, dann kann ich ihnen sagen, dass traurig okay ist, oder ganz wütend, dann kann ich ihnen zeigen, dass sie wütend sind und dass es auch okay ist, aber dass etwas dahinter ist oder das, was darin verborgen ist. Und es kommt vollkommen drauf an, wie bewusst ist dieser Mensch, der mir gegenüber sitzt. Und ich kann ja nicht rumlaufen und sagen, du musst jetzt so bewusst sein und das, was ich sage, verstehen. Oder es wird irgendwie so ein abstrakter Kram. Das könnte ich auch, das will ich aber nicht. Also weil es mir sinnlos vorkommt. Das würde ja nur heißen, guck mal, wie schlau ich bin oder guck mal, wie ich das in Worte fassen kann. Das mag ich nicht.
Mhm. Okay, also du bist einfach nur, wenn man so will, es passiert, was passiert. Und
Nee, das wäre zu, ich weise schon darauf hin, du bist gerade unbewusst. Also wenn du fragst Botschaft, dann wäre die Botschaft, es lohnt bewusst zu werden. Es lohnt wirklich. Das
okay.
ist halt auch alles, warum wir hier sind. Von unbewusst zu bewusster, zu bewusster, zu bewusster, zu bewusster, zu bewusster zu kommen.
Mhm.
Mhm.
Okay. Also auf deiner Website, da habe ich den Spruch gelesen, das brennende Verlangen zu erwachen erlischt alles andere Verlangen.
Ja.
Und um welches Erwachen geht es da? Erwachen von was?
Von Unbewusstheit. Von der Unbewusstheit, dir bewusst zu werden, dass du ganz viele Sachen noch nie hinterfragt hast. Du hast noch nie überlegt, was ist eigentlich der Atem? Oder du hast noch nie darüber nachgedacht, also ganz klassisch, aber es fällt mir halt einfach gerade jetzt ein, wer bist du überhaupt? Wer bist du wirklich? Abgesehen, dass du Namen hast und. Und ich mache das ja schon ziemlich lange. Mhm. Und dann kommen oft Leute, die haben so eine Vorstellung. Jetzt muss es, die eine sagte mal, ich weiß nicht, warum es nicht Pling-Pling macht. Und dann passiert was ganz Außergewöhnliches. Und dann habe ich gesagt, das Außergewöhnlichste, was es überhaupt gibt, ist, dass du dir bewusst wirst, dass du lebst. Dass du in diesem Leben lebendig bist. Dass du das wahrnehmen kannst.
Mhm.
Und dann war sie ganz erstaunt und so. Die Unbewusstheit ist das größte Problem, was wir haben. dass viele Leute einfach so drauf losleben und von hier nach da und überhaupt nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Also ich habe mal mit Teilen der Gruppe in einem Retreat, haben wir irgendwas, ich weiß nicht mehr, Fußball-Weltmeisterschaft oder irgendwas gesehen. Und ich habe gemerkt, dass die Leute völlig hypnotisiert waren, dass sie nicht in der Lage waren, da hätte das Haus daneben kaputt fallen können und sie hätten es noch nicht mal bemerkt. Und nicht etwa, weil sie so da drin waren in dem Geschehen, sondern weil sie so, verstehst du, wie ich meine? Völlig bewusstlos sozusagen so dahin gegossen waren. Und ich versuche einfach nur, ihnen das bewusst zu machen. Weil sonst kommen sie ja gar nicht zu mir.
Kann man denn auch bewusst von Fußball begeistert sein?
Natürlich.
Oder von irgendwas begeistert sein?
Das ist juppie. Ja? Das ist prima.
Also es gibt einen Unterschied, von etwas echt begeistert zu sein, aber ja, bewusst zu sein.
Ja.
Oder unbewusst total wie weg,
ich nenne
wie
davon
hypnotisiert.
Ja, so wenn du mal hier durch die Straßen gehst, also hier jetzt nicht gerade, aber in einer etwas verfriederen Gegend, dann siehst du Leute, die sehen dich nicht. Die sehen sich aber auch nicht. Und die könnten dir auch nicht sagen, was ob da ein Blumenladen war oder nicht. Die sind einfach nicht wach. Sondern die pennen ihr Leben so durch und sind tot. Je unbewusster sie sind, desto unglücklicher sind sie.
Okay, und es geht also dann bei dem Erwachen sozusagen darum, aus dieser Unbewusstheit aufzuwachen und bewusster zu werden.
Bewusster werden.
Und kannst du da noch ein bisschen was erzählen über diesen Unterschied zwischen bewusst und unbewusst? Noch ein bisschen?
Da gibt es ja nicht viel zu erzählen. Also das ist einfach ein Zustand, in dem es sich schlecht lebt. Also so, in dem die Unbewusstheit macht dich ja leiden. Weil du ja nicht weißt, du denkst, du bist dann dieses Geschehen. Also wenn du zum Beispiel schwer krank wirst, dann denkst du, oh, warum passiert mir das? Und das ist ja furchtbar und ich will sofort wieder gesund werden. Hm. Und du bist nicht in der Lage, wenn du unbewusst bist, du sagst nicht, oh, das ist ja spannend. Guck mal, was da passiert. Was ist denn da eigentlich los? Mhm. Ich habe gerade vorhin, bevor ich gekommen bin, habe ich ein Video gesehen, das ich schon oft gesehen habe. Ich weiß nicht, es war zufällig auf einer Webseite, auf Facebook wieder. Das ist Jill Taylor, das ist eine Hirnforscherin und die hat selber einen Schlaganfall erlitten und war in der Lage, dieses Geschehen gleichzeitig zu beobachten.
Oh.
Und hat es beschrieben. Und das erinnerte mich an mein allererstes Mal, wo ich bewusst erlebt habe, dass ich gar nichts tatsächlich erlebt habe, ganz und gar nicht mental, sondern wirklich in meinem ganzen Sein, dass ich das nicht bin. Sondern dass ich reines, klares, völlig leeres Bewusstsein bin. Und ich kann dir überhaupt, damals war ich noch zu überwältigt, ich kann dir nicht sagen, wie das passiert ist, sondern auf einmal war ich in einem Zustand, den ich nicht kannte, den ich aber nicht ganz bewusst erlebt habe. Aber die um mich rum haben ihn erlebt und haben mir gesagt, ich hätte immerzu gesagt, oh mein Gott, ist das schön, oh mein Gott, ist das schön. Und ich liebe euch alle, davon weiß ich nichts. Aber, und jetzt wird es spannend, langsam kam eine Seite beobachtendes Bewusstsein wieder hervor und betrachtete, das werde ich nie vergessen, weil es wie ein Baby war, was in ein Alien, der in einem fremden Planeten aufwacht. Und hier war so ein Ding. Und ich betrachtete, also ein bisschen wie auf dem LSD-Trip, ich betrachtete voller Staunen dieses Ding, und guckte die, neben mir saß eine meiner Schülerinnen und ich guckte die an und war fassungslos, dass die nicht genauso gestaunt hat wie ich. Und ich sagte, so machte so und war völlig hingerissen, wie das erste Mal bewusst erleben, was das für ein unglaubliches Instrument ist, diese Hand. Und das war auch nicht meine Hand, sondern langsam kehrte zurück, Hand, Arm, und diese Hälfte sagte, das ist genannt deine Hand, das ist genannt dein Körper. Und das habe ich dann sehr oft, aber sehr viel mehr bewusst erlebt. Gleichzeitig, die Gleichzeitigkeit des Geschehens. Also ich bin meine Treppe runtergeflogen danach und merkte Bewusstsein. Und das fand ich so spannend, weil die das genau beschrieben hat, diese Gehirnforscherin, dass die eine Hälfte jetzt ist. Mhm. Jeder, der erwachen will oder was davon gehört hat, das, da will er hin. Mhm. Du und ich, wir sind gleich oder selb und es gibt keine Trennung und das ist alles wunderschön. Ja, genau, alles da. Und diese Hälfte, diese Gehirnhälfte, registriert und checkt. Also, dass es nicht so ist, wie vorher bin ich doof, sondern dass wir fast alle nur gelernt haben, auf diese, ich mache jetzt extra so, auf diese Gehirnhälfte zu hören. Und diese Gehirnhälfte ist uns weg, die ist uns nur philosophisch bekannt. Das haben wir bei Platon gelesen oder bei sonst wem. Und das, ich habe früher immer gesagt, die schlauen Sachen kommen immer von da. Das wusste ich aber gar nichts davon. Und die anderen, die kommen von hier. Und also mit dieser Seite lernst du Vokabeln. Mhm. Also Eckhart Tolle hat mal so schön gesagt, als er gefragt wurde, ja, ob er jetzt alles könnte. Und dann hat er gesagt, na, Physik konnte ich vorher nicht und jetzt auch nicht. Ja, und das war, dieses Erlebnis mit der Hand war so aufregend, weil, und ich habe dann meine Schülerin angeguckt, weil ich ja wissen wollte, ob die jetzt auch so fasziniert ist oder was die da sieht. Aber nicht, das habe ich nicht gedacht. Das weiß ich erst hinterher, dass sie das. Und dann habe ich sie angeguckt und ich wusste im selben Moment, seitdem ich Baby war, habe ich niemanden mehr bis dahin mit dieser vollkommenen, offenen, völlig vertrauensvollen Hingabe angeguckt. Ich habe die hätte mich in dem Moment umbringen können und dann hätte ich sie weiter angelächelt, weil sie war meine Graugansmutter sozusagen. Mhm. Und ich war überwältigt. In dem Sinne, dass es gesagt hat, so, und da geht's weiter lang. Also da habe ich schon lange meditiert und so, aber das war so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich wusste und ich wollte das ergründen. Was ist denn da eigentlich passiert? Weil es hat mich mehr oder minder überfallen. Und da ich ein Forschertyp bin, ich forsche gerne, habe ich angefangen, also habe ich vorher auch schon, aber nicht so detailliert zu lesen und genau zu gucken, was beschreiben die Hirnforscher. Und diese Dame mit dem Schlaganfall hat mich bis jetzt am meisten überzeugt, Jill Taylor, eine Harvard-Professorin, also durchaus jemand da, wo man sagen kann, die kann ich für voll nehmen, die labert nicht irgendwas Nachgeplappertes daher und die beschreibt das so unglaublich gut. Und ich fand mich da immer wieder drin und ich habe gesagt, ja genau, so war's. Und mittlerweile ist es so, dass ich überhaupt kein Problem mehr habe, wenn du jetzt hirnhemisphärenmäßig sagen würdest, besteht kein Problem mehr, die zu koordinieren. Mhm. Und wenn ich jetzt meinetwegen, ich würde jetzt in ein Kaufhaus gehen, dann schiebt sich diese Hälfte vor und sagt, okay, ich möchte bitte diese Socken haben, was kosten die, oder mein Portemonnaie und bezahle. Da ist mir völlig wurscht, ob ich eins mit der Verkäuferin bin oder nicht, da will ich meine Socken haben. Oder, ja, und dann gehe ich wieder.
Das ist ja funktional. Ne?
Ja, das ist einfach was Ramesh Balsekar nennt, das den Working Mind. Der funktioniert und das ist die linke Gehirnhälfte und alles wunderbar.
Hat ja alles seinen Platz, ne?
Ja, nee, so nicht, sondern es hat nicht seinen Platz. Das klingt für mich ein bisschen fast abwertend. Für mich ist es eine Gleichzeitigkeit, die uns gegeben ist, die ich finde beides gleich überwältigend.
War aber nicht abwertend gemeint.
Aber gut, ich wollte nur vorsichtig sein, nicht, dass es so ein bisschen esoterisch abgehoben wird, weil ich finde es genauso überwältigend, dass wir in der Lage sind, uns Vokabeln zu merken.
Ja, klar.
Ja, das ist natürlich doch was Tolles.
Oder natürlich, ja.
Wenn die mich fragen, sage ich immer, in meinen Schüler oder alle, die kommen, Mensch, ich finde Kühlschrank toll. Ja? Ich finde auch Auto toll. Wenn du daran abhängst, klebst oder das meinst, du kannst ohne das nicht leben, dann hast du ein Problem. Aber das ist was anderes. Und die andere Gehirnhälfte, wenn du dir ununterbrochen gleichzeitig beider, das schiebt sich nur da so. Ja? Und mittlerweile ist es so. Es ist immer so. Mhm. Und das finde ich, also nachdem so eine ganz riesengroße Explosion bei Gangaji stattgefunden hat, war ich so 8 Jahre in einem, heute würde ich sagen, naja, völlig abgehobenen Zustand. Ich war nur heilig. Aber es war schön. Ich war begeistert und aber noch nicht mal begeistert. Ich war still glücklich. Ich lief so ein bisschen bescheuert, glückselig durch die Gegend und habe alle geliebt, das tue ich immer noch, aber auf einer anderen Ebene. Und dann ließ das nach und dank meiner Lehrerin war ich gewappnet, dass auch Bliss irgendwann ein Zustand ist und aufhört.
Ja.
Und ich bin da nicht drauf reingefallen. Und da bin ich Gangaji für ewig dankbar, dass sie das wirklich detailliert benannt hat, immer wieder darauf hingewiesen hat. Und ja, und dann, wie soll ich sagen, wurde ich geschulter, more experienced, also einfach, also ich war den Himalaya nun schon diverse Male raufgeklettert und wusste, da ist bestimmt die Sturmecke und da machst du dein drittes Lager lieber nicht, sondern das machst du lieber da, weil da sind sie schon dreimal runtergefallen und waren tot.
Oh.
Und ja, und das finde ich mittlerweile. Jetzt ist so ein Zustand, wo ich immer denke, die eine Seite sagt, es macht nichts, wenn ich in diesem Moment tot umfalle, dann bin ich eben tot. Und die andere Hälfte, also der Körper, und die andere Hälfte ist, oh, das wäre so toll, noch so lange zu leben, weil jeder Moment ist reines, pures Sein und Glück. Einfach nur Glück. Und wie gesagt, ich bin ja seit einem Jahr ziemlich krank. Ich finde es spannend. Ich finde es unglaublich spannend. Was passiert? So lange war ich noch nie krank. Und was passiert mit mir? Und wann plötzlich hat der Körper gesagt, ich nehme jetzt keine Rheumamedizin mehr. Hat er einfach gesagt. Und ich habe es gemacht. Und dann habe ich den Arzt gefragt und er hat gesagt, ja, du bist der Körper, ich nicht. Also er hat gesagt, du bist der Körper. Und seitdem probiere ich einfach aus. Und ich gucke. Natürlich psychologisch, als gelernte jungianische Analytikerin gucke ich natürlich psychologisch. Ja. Aber ich gucke mit so und nicht mehr so.
Ja.
Ja? Ich gucke mit beiden Seiten so und mal guckt das Auge mehr nach da und mal nach mehr. Und wenn es so guckt, wenn die Seite nicht mehr überhand nimmt und die Seite nicht, dann kann plötzlich eine neue Botschaft mir zufallen. Und das finde ich unglaublich spannend. Und ich wäre fast traurig, wenn ich dieses Erlebnis von Krankheit nicht geschenkt gekriegt hätte. Weil es war wahnsinnig schlimm. Ich bin immer wieder auch Notarzt und da tüterte. Und das jetzt nicht, ich habe Rheuma im Finger. Ja, sondern das ging Stunden so sitzen und wirklich, ich hätte gar nichts, ich hätte nur nicht mal so machen können. So wirklich fast wie gelähmt. Und das ist eine Erfahrung, die ich wichtig finde, weil es macht mich noch mehr verstehend, was Leben alles sein kann. Und es macht mich, ich will nicht die falschen Wörter benutzen, da muss ich so gucken, es macht mich umfassender. Und zu dem Wort umfassend kannst du dir jetzt alles denken, was, also umfassend gucken, umfassender, umfassend.
Ja, es ist einfach feinfühliger, es ist weiter, es ist
ja, offener. Ja, auch so, auch umfassend, mehr, jemanden in den Arm umfassen können. Ja. Und das fing an mit einem Erlebnis, wo ich über mir klar wurde, wie also klar, ich hab das ja gelernt, viel mehr als viele andere Leute als Jungianer, guckst du ja die ganze Zeit in so einen Kram. Ja, und in Amerika gilt Jung als ein unglaublich erleuchteter Mensch und hier in Deutschland nicht, aber dass ich immer tiefer geguckt habe, nicht so nur, sondern auch so. Und Menschsein erforschen. Und also ich zeichne, eine Kunsthochschulausbildung, und das ist genau dasselbe. Ich habe überwiegend in meinem ganzen Leben Blumen und Menschengesichter gezeichnet. Und das ist für mich genau dasselbe, dass ich versuche, also wenn ich jetzt dich zeichnen würde, gucke ich dich so. Ja, und vorhin warst du nur mein Abfrager und jetzt nehme ich dich plötzlich wahr. Dann verschwindet deine Figur und alles, das verschwindet und ich fange an, dich wahrzunehmen. Und das ist das, was ich immer wollte, weil du mich ja nach einer Sendung oder Botschaft, hast du gesagt, gefragt hast. Mich interessiert weit mehr, was ist das, was da mir entgegenkommt? Und ob das von mir in mir entgegenkommt oder ob es von außen jetzt in der Form von dir mir entgegenkommt, das interessiert mich nicht. Das ist mir völlig wurscht. Und es ist, ich finde es einfach, ich glaube, dass wir auf der Erde sind, um Also ein Baum ist hier, um die Erfahrung Baum zu machen. Ein Hund ist hier, um die Erfahrung Hund zu machen.
Das war ganz würde er miauen wahrscheinlich.
Ja? Ja. Nee, so nicht. Sondern wirklich dieses ganz und gar alles, was ist Hund an sich. Und wir sind hier, um die Erfahrung Mensch an sich zu machen. Und je weniger wir dagegen haben, also weil alle von uns haben Vorstellungen, ich will so sein, ich will, also so wahrscheinlich wie du auch, ich hatte immer das Problem, zu dick, zu dünn, zu ich weiß. Und dann irgendwann war es mir egal. Es hat mich nicht mehr interessiert. Und der Witz ist, seitdem halte ich mein Gewicht.
Oh, es ist bei mir sind es beide Ebenen. Es ist auf eine Art und Weise so, wie es halt ist.
Ja.
Ohne das jetzt als okay zu bewerten. Man könnte okay sagen, aber jetzt gut oder schlecht ist eher weniger.
Ja, das ist halt, wie es ist.
Und dann ist aber auch ab und zu dann zum Fitnessstudio gehen oder weniger essen oder doch mal zum Arzt zu gehen oder so. Das passiert halt schon. Ja. Der Körper kümmert sich ja natürlicherweise auch um sich.
Ja.
Aber da ist jetzt nicht von wegen, oh nein, ich bin wenig wert, weil ich so dick bin. Das ist ja meistens gleich, ist ja der Selbstwert oder die Identifikation damit auch vorhanden. Aber das ist halt einfach, wie es sich jetzt ausdrückt.
Ja. Und das fand ich unheimlich gut, dass diese ganzen Vorstellungen, also etwas, was man vor sich hingestellt hat, dass man dann, also nehmen wir jetzt mal das Äußere, du kommst an, sitzt da und das war's. Und ich habe sofort eine Meinung und schreibe da drunter, tralala, 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 erzähle das weiter und dann glauben die das auch und dann ist fertig. Sondern, und das hat mich das Zeichnen wirklich gelehrt. Ja, so, weil wir hatten einen unheimlich schlauen Professor, der hat immer gesagt, Kunst kommt nicht von Können, Kunst kommt von Gucken sehen. Ja, und das hat ja uns so eingemimst, also dass wir keine Vorstellung haben, wie soll das Bild sein und wann bin ich Picasso und sondern.
Das wird doch viel lebendiger.
Ja, und insofern hat sich dieses seelische Gucken, also ich habe erst Kunst studiert und dann Psychologie und das ging eigentlich immer so weiter. Und als die Psychologie sich für mich erübrigt hatte, weil das wusste ich jetzt, wie das geht, habe ich gesagt, ja, aber das reicht nicht. Und natürlich, im selben Moment hörte ich Gangaji und ich dachte, was ist das denn für ein Klang? Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist.
Oh.
Null. Ich hatte keine Ahnung von sowas, also ich habe mich mit sämtlichen, was Psycho ist, von Jung über Freud, über Karen Horney und das habe ich alles so immer tiefer.
Und da wie gibt's alt warst du da ungefähr?
Als Gangaji auftauchte?
Mhm.
Also als überhaupt der Name?
Mal.
Bim Bam?
Mhm.
Warte mal, wie alt war er? 50.
Okay.
Ja, natürlich hat mich das... Ich habe bis dahin nie von östlichen Spiritualität gehört. Ich hatte mich ganz tief jahrelang mit Christentum und Jesus auseinandergesetzt. Das wollte ich einfach wissen. Was soll das? Ich kann übers Wasser gehen oder unbefleckte Empfängnis oder sowas.
Ja.
Nee. Mich hat das sehr wirklich ernsthaft beschäftigt. Was ist das? Was ist damit gemeint?
Ach so.
Und darüber bin ich in die tiefere christliche Mystik und in die christliche Esoterik, in die richtige Esoterik, nicht Bimmel, Bimmel und dann verdienst du 500 Euro. Und das hat mich, da habe ich mich so da intensiv damit auseinandergesetzt und dann habe ich die große Ehre gehabt, ganz Anfang der 90er Jahre, als überhaupt noch kein Rummel um ihn war bei uns, habe ich den Dalai Lama kennengelernt und dann habe ich mich angefangen, darüber mit Buddhismus zu beschäftigen, weil ich den so toll fand. Und der hat mich einfach tief beeindruckt, als der hat mir so wie du gegenüber gesessen und das fand ich einfach sehr eindrucksvoll. Und 14 Tage lang und ich hatte also jede Gelegenheit, ihn mir wirklich so.
Wow.
Und er war einfach noch nicht so en vogue wie heute.
Das ist der heute auch noch der Dalai Lama ist, oder?
Das ist derselbe Dalai Lama.
Ja, ich finde es sehr sympathisch.
Ja. Und dann habe ich einfach angefangen, damit mich mehr zu beschäftigen und kriegte so Christusbewusstsein und Buddha-Bewusstsein. Das kam so zusammen und das war unheimlich toll. Das war irgendwie selb, nur von einer anderen Kultur her. Und dann... Ja, und dann war ich aber, ich persönlich innerlich immer noch unzufrieden, weil ich hatte nun wirklich alles über, wie diese Psyche und wie dieses Geschehen und wie man denkt und wie man fühlt, das hatte ich nur wirklich vorwärts, rückwärts, seitwärts erforscht. Und trotzdem blieb in mir irgend so etwas, was sagte, Das kann nicht sein. Entweder bin ich total doof und bin einfach zu blöd, um irgendwie dauerhaft zufrieden zu sein. Ich war nicht unzufrieden, aber ich war irgendwie immer so ein bisschen, ja, das war's jetzt. Ja, und dann sagte irgendeine meiner Patientinnen, erwähnte den Namen Gangaji. Und ich habe nur den Namen gehört und es hat bei mir sowas von gerumst. Und ich war erstmal sehr abwertend dagegen und habe gesagt, oh, lass mich bloß mit diesem östlichen Spirit-Krempel, ich kann es nicht mehr hören. Und dann richtete die sich ganz empört auf und sagte, weißt du denn gar nicht, wer Gangaji ist? Ja, 6 Wochen später saß ich in Amerika und das war's. Ich habe sofort kapiert, worum es geht. Ich habe sie gesehen und bin völlig, ich hatte keine Ahnung von den Ritualen und wie das geht und dass man da still sitzen muss und warten. Und ich sah sie, kam ein bisschen zu spät, stürmte auf sie los, voller Begeisterung. Die stand da, aus dem Auto gerade gestiegen, und ich rannte auf sie zu und rief, also wie ein Kind, oh, Gangaji, Gangaji. Und sie und ihre Bodyguards, die blieben stehen und guckten mich so völlig verdattert an, aber weil ich offensichtlich so begeistert war. Und dann fragte sie den allgemein bekannten Satz, oh, who are you? Und ich antwortete strahlend, I'm Maria from Berlin and I write letters all the time to you. Was eine unglaubliche Salve von Gelächter auslöste. Und dann wurde ich also aufgeklärt. Und da war so eine tiefe, es war wie wenn eine Schwester oder eine Tante oder eine unheimlich nette Lehrerin, die ich vor 3000 Jahren nicht mehr gesehen hätte, aber jetzt wieder treffe. Es war sofort so ein Gefühl da. Und dann sagten die mir, nun geh mal da oben und bei der Meditationshalle und sag, du darfst noch rein, weil du hast mit Gangaji geredet. Und dann ließen die mich auch netterweise noch rein. So, und dann passiert es dann, da war so ein bisschen eine erhobene Bühne, damit man sie sehen konnte. Da saßen ungefähr 300, 400 Leute. Und dann sah ich sie von der Seite hochkommen und plötzlich war sie nicht mehr Gangaji, Gangaji, ja? Sondern sie war plötzlich das wirklich geistige Wesen. Und in dem Moment ist die Chatterbox in meinem Kopf stehen geblieben und sie ist nie wieder gekommen. Danke, Gangaji. Ist nie mehr wieder aufgetaucht. Ich musste seitdem nichts mehr debattieren, ich musste nicht mehr nachdenken über irgendwas, ich fand mich nicht mehr scheiße in irgendeiner Beziehung, sondern es war, na endlich. Wie das dann alles hieß, das habe ich mir dann später angelesen. Also ich war dann einige Male natürlich beim Retreat bei ihr, aber da habe ich eigentlich nur noch glücklich zugehört. Also so, und dann ein paar Mal bin ich dann wieder mal sehr auffallend ausgeflippt vor Glück und habe dann da rumgesungen, und obwohl es ein stiller Retreat war, aber es war alles okay. Und dann hat sie mir einen Brief geschrieben irgendwann, und dann habe ich ihr einen Brief geschrieben, einen ganz langen. Es stand da zwar, schreib bitte kurze Briefe, und dann hat sie mir aber, saß ich da und habe einen 14 Seiten langen Brief, das auch auf meiner Website hinten geschrieben.
Ich habe gesehen, ja.
Ja, und ich dachte, na prima, die würde sagen, Mädel, du hast aber eine Menge Story zu erzählen. Und dann war ich sehr aufgeregt, und dann ist es verklungen, und ich kriegte erst keine Antwort und habe dann 2 Monate nicht mehr gewartet. Also erst habe ich noch gewartet und dann habe ich nicht mehr gewartet. Und dann bin ich zurück nach Berlin gekommen, und dann hat sie mir einen Antwortbrief geschrieben, das war, und hat dann gesagt, und das ist meine Legitimation sozusagen, what a story for all. Also das solltest du allen weitergeben und erzählen. Ja, und seitdem war es klar, aber Satsang, und ich bin immer im Verborgenen geblieben, weil ich habe irgendwie gespürt, dass das noch nicht reif ist, dass es noch irgendwie, ich habe noch gesagt, was meine Lehrerin sagt, was ich wunderschön finde, aber ich habe immer noch die Ecke gehabt, das soll schon so schön sein, wie, nicht so gut oder so, aber so schön wie von Gangaji. Und bis ich langsam, aber sicher, ganz und gar nach diesen 8 Jahren Bliss wirklich zu mir zurückkehren konnte. Und jetzt bin ich so, wie ich bin. Also wie diese Form sich ausdrückt. Ja. Und die ist, ich finde es immer noch super toll, wie Gangaji spricht, und ich könnte sie ununterbrochen knutschen dafür. Ich habe eine andere Art, und ich finde, so wie sie ist wunderschön, genauso wie Muji es wunderschön finde, bloß ich bin lauter und ich bin Badadada, irgendwie so. Und natürlich liebe ich das, wie die so stiller und aber da drin. Das ist Selb.
Ja.
Und das war ganz kurz die Geschichte. So einen kleinen.
Naja, du bist ja auch ein einzigartiger Ausdruck, der.
Ja, klar.
Sie ist Ganga Jin, du bist Mariananda.
Ja, was ist so, trotzdem? Der, ich liebe sie halt.
Ja, klar, verstehe ich. Ich habe das mit Byron Katie sehr. Bei Ganga Jin habe ich gar nicht so viel mitbekommen, aber ich habe ihr Buch gelesen, Der Diamant in der Tasche, der war sehr schön. Aber ich habe sehr viel Byron Katie geschaut und sie war immer so für mich so.
Hast du sie kennengelernt?
Ich habe sie persönlich nicht so als Freundin kennengelernt, nein, aber ich habe mit ihr persönlich schon mal sprechen können und sie umarmen können. Das
ja, she's my friend, also wir sind befreundet. Ich liebe sie sehr, ja.
Oh, schön.
Aber sie ist nicht meine Lehrerin. Sie ist nicht meine Lehrerin. Also ich mache schon sehr lange The Work und wir haben das, was ich gemacht habe, hat dem sehr geähnelt und wir haben es auch immer genannt, die Arbeit. Wir machen mal die Arbeit. Das war sehr, sehr ähnlich. Und aber ich finde es unglaublich, was sie macht. Ich liebe sie heiß und ähnlich.
Okay. Und was macht jetzt Ganga Jin zu einer von dir besonders geschätzten Lehrerin?
Dass ich sie liebe. Punkt. Ich liebe sie. Punkt. Sie hat mir sozusagen den letzten, wie soll ich sagen, den letzten Kick gegeben. So, ah. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das kann man nicht benennen. Das ist eigentlich, ich liebe sie, das steht außer Frage. Mhm. Aber es war so, naja, vielleicht kam auch eine linke Gehirnhälfte dazu, weil ich bin nach dem Krieg ich bin in Amerika zur Schule gegangen.
Oh.
Und für mich war das so, ich habe eigentlich in englischer Sprache fühlen gelernt.
Oh. Oh.
Und es ist, die sagen auch alle, wenn ich englischen Satzang mache, it's much more being home.
Hm.
Ja, das ist so für mich. Naja, wir sind gleich alt und irgendwie, das war so, das war einfach, ich habe irgendwann ihr mal geschrieben und dann, oh, es ist so schön und du bist innerlich immer bei mir, daraufhin hat sie geschrieben, naja, ab und zu können wir aber mal nebeneinander sitzen und Händchen halten, das ist auch ganz schön, ne? Und sie ist immer da. Sie ist so jemand, der muss nicht da sein, hier neben mir sitzen, aber she's very special. Ja, also so wie du Byron sagst oder so, ich mag Byron unheimlich gerne und ich habe einen großen Respekt vor Muji, aber Ganga Jin, that's it für mich eben. Und das glaube ich, dass, also ich weiß, eine Schülerin in den ersten Satsangs vor 15, 16, 17 Jahren hat, sagte, ach, ich komme gerade vom Ganga Jin, und dann sage ich, was bist du bei mir? Und dann hat sie mich ganz böse angeguckt und hat gesagt, also Entschuldigung, du bist meine Lehrerin und nicht Ganga Jin. Und ich wollte mit allen Mitteln ihr vermitteln, dass sie jetzt gefälligst zu Ganga Jin geht. Sie kam gerade aus Hamburg, Ganga Jin hatte da Satsang. Und dann habe ich gesagt, ja, also das kannst du doch nicht machen. Und dann hat die mich so ganz lieb vor mich hingeguckt, hat so meine Hände genommen, hat gesagt, doch, das kann ich machen. Oh. Sie ist immer noch meine Schülerin.
Das ist ja süß.
Aber das war so für mich noch ganz überwältigend, weil natürlich habe ich das noch, tue ich immer noch irgendwo eine Seite ganz eng mit dieser Person auch verbunden, was da geschehen ist. Also das wäre, wenn du sagen würdest, ach ja, ich habe das Küssen von selbst gelernt und es nicht mit deinem ersten Freund verbinden würdest, das wäre ja ein bisschen idiotisch. Also beide helfen.
Ja,
und so ist Ganga Jin für mich very special.
Ja.
Very, very special.
Mhm.
Und es gibt nicht so viele Frauen, die so wirklich diese Weitsicht haben und die so, was mich am allermeisten bei ihr immer wieder so macht, ist ihre unglaubliche Ehrlichkeit auf allen Ebenen. Also jetzt nicht nur, was die ganze Spiritualität anbelangt, sondern auch als diese große Episode mit Eli, wo er fremdgegangen ist, da hat sie so ehrlich über ihre Gefühle berichtet und was in ihr vorgegangen ist und bis sie kapiert hat, was es für sie bedeutet und warum sie das nicht hat sehen wollen. Und das war für mich faszinierend. Also das respektiere ich ganz hoch. Also das, Ich habe es nicht gern, wenn Leute aus sich was anderes machen, als sie sind. Und da ist sie eine der wenigen, die unabdingbar ehrlich ist.
Ja, es gibt, kommt auch manchmal vor, dass Menschen nicht so gut zurecht damit kommen, wenn man ehrlich ist mal. Das kann manchmal auch nicht gefallen.
Das ist mir nicht, ob es gefällt, aber das ist...
Ja, es ist im Endeffekt, ich halte es auch für besser, warum eine Maske aufsetzen. Ja. Das macht es nur schwerer. Na, das ist schön, diese Ehrlichkeit, die du da schätzt. Ja. Und die gibst du sicherlich auch von dir aus wieder.
Ja, insofern natürlich kam da auch ein Widerhall, weil ich habe so einen Analytiker, mein Lehranalytiker war auch so. Und ich habe natürlich die gleiches an. Ich bin immer von solchen Leuten, die auch so sind, angezogen worden. Mhm. Und auch nur solche Schüler kommen zu mir, also die anderen. Mhm. Tun sie ein bisschen schwer.
Hat der Name, den du trägst, Mariananda, hat er eine besondere Bedeutung?
Jetzt von Gangaji. Gangaji hat mir bei einem ganz speziellen Retreat hat sie mir ein Geschenk gemacht und da hat so eine große Papierrolle mir überreichen lassen durch ihre Assistentin und da ist ein ganz großes Bild von Krishna drin und dann hat sie Krishna Ananda, also Krishna als in der Erscheinungsweise von Ananda. Und dann war das ganz klar, also du bist irgendwie Ananda, weil ich war so bliss. Also das ist jeder, die haben alle eine gute Tee an. Ich war einfach...
Ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber was ist denn Ananda? Kannst du mir das sagen?
Satchit Ananda, also glückselig, bliss.
Ah, okay.
Einfach, dann hat sich das von ganz alleine ergeben, Maria Ananda.
Ja.
Das war zusammen und praktisch das hängt über meinem Bett und dieses große Bild, was sie mir geschenkt hat und dann war einfach so, this is a story for all, geh, erzähl das allen und fertig. Sagt einfach, wie es geht, wach zu werden und who you truly are, wer du wirklich bist. Das ist die Botschaft. Die Frage ist die Botschaft, wenn du so willst.
Also das heißt, es gibt ja diese Möglichkeit, diese Selbsthinterfrage, Selbsterforschung und zum Beispiel mit der Frage, wer bin ich? Und das hältst du also dann für eine gute Methode, dieser Frage nachzugehen? Ich glaube, das hast du ja sogar am Anfang schon erwähnt, dass das eine spannende Frage ist, die sich viele gar nicht stellen.
Aber der Punkt ist, ich kann nur von meiner Erfahrung reden, dass wenn Leute das alleine machen, dass du machst sicher the work.
Ja.
Oder weißt, wie es geht.
Ja, also ich mache es nicht mehr so häufig wie früher, aber es kommt vor, ja klar.
Und dass man bei der ersten, wie wäre es ohne und dann, wie fühlst du dich mit und, da, man kann sich so unheimlich schön beschummeln. Und das ist meine Schwierigkeit, dass auch bei Wer bist du, dass die Leute einfach, die können das nicht so am Anfang durchhalten.
Ja.
Und das ist auch, ich weiß nicht, ob du gerade gesehen hast, auf Facebook habe ich gepostet, weil jemand gesagt hat, so wie ich, meine Interviews, die wären so naiv und die wären, ich wäre menschlich ganz nett, aber eigentlich wäre ich ein bisschen naiv. Und dann habe ich gesagt, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt rumprotze, wie schlau ich bin oder was mein Gehirn alles wiedergeben kann über den Erleuchteten oder den Erwachten oder den Satori oder... Da hat doch kein Mensch was davon. Dann sitzen sie da, gucken mich bewundernd an und sagen, oh, ja, will ich auch. Aber es wird ihnen ja kein Weg gezeigt, wie. Und ich bin Wegweiser. Ja, nichts weiter. Ich sage, nicht da lang geht's nur nach Berlin. Ja, da lang. Mhm. Ja, da lang. Also so ein bisschen die Geschichte des Brian. Da geht's zur Kreuzigung. Bei mir, da lang geht's. Und das ist eigentlich nur meine Aufgabe, weil ich eben sehr, sehr, sehr präzise wahrnehme, wenn jemand gerade anfängt. Der verheddert sich, der glaubt das gerade, was er da meint und sagt so, das war's jetzt. Und das ist mein...
Ich bin 42, ist auch klar und dann...
Ja. Naja, nee, nicht nur das, sondern auch gerade, wenn es tiefer geht, wo diese wirklich, also die weiterführenden, wenn du wirklich so leben willst, wach und bewusst, dass einfach so viele Unbewusstheiten immer wieder dein Leben dirigieren, von denen du gar keine Ahnung hast. Und das ist mein Job. Das mache ich unheimlich gerne.
Also du nimmst Leute sozusagen ein bisschen an der Hand, die erforschen wollen, wer bin ich, und ein bisschen tiefer schauen wollen, was ist denn unter der Oberfläche, die wir für normalerweise für die Realität halten.
Ja.
Dass da mehr gibt und da ist praktisch sozusagen, da bist du sozusagen ein bisschen so die.
Der Wegweiser.
Dass er nicht einfach eine Höhle selber stürzt, sondern ein bisschen die Führerin und Lichthalterin.
Nee, ich bin keine Führerin, sondern ich sage nimm Licht. Ich bin nicht die Lichthalterin, sondern ich sage, du pass auf, da liegt eine Taschenlampe, willst du nicht vielleicht mal nehmen?
Ah, okay. Das heißt, es kommt ja? alles von ihm selber aus ja. und du bist lediglich ja. so eine kleine Hilfestellung.
Ja, genau. Ja. Ja? Und auch Satsang, also genau. diese Woche war Satsang und da war alles da, von der völlig unbewusst größten Naivität bis jemand, der so wach war, der aber eine Frage stellen wollte, die garantiert zwei Drittel der Leute gar nicht verstanden haben. Warum fragt er denn das? Und es war aber wichtig. Und da kann ich eben, ich glaube, das ist so eine Qualität, die sich bei mir ausdrückt, dass ich auf ganz doof und ganz super gebildet kann ich auf beides eingehen. Also ich mache extra so, weil ich das so nicht sehe.
Ja, ja, klar.
Ja, und ich sag nicht hier, nimm mal mein Licht und guck, ich sag, da liegt eine Taschenlampe, kannst du die mal aufheben? Oder ich frage, warum nimmst du die eigentlich nicht? Und warum, ich stelle Fragen. Auch wenn jemand da ist und im Dialog ist und mich wirklich was fragt, dann sage ich. Aber sonst nicht. Ich sage nicht von mir aus. Ja, also ich renne nicht rum und sage, pass auf, was ich weiß. Willst du auch wissen? Das mache ich nicht. Aber das gewöhnt man sich ja sowieso, wenn man dieses Endlos-Training da als Psychoanalytiker hinter sich hat. Da möchte auch manchmal mit der Faust auf den Tisch hauen und dann. Ja, warum willst denn du jetzt, das ist ja letztlich schon das Training, warum willst du denn jetzt, wenn der sowas sagt, mit der Faust auf den Tisch hauen? Was macht das denn in dir? Wir nennen das Gegenübertragung. Ja, also wenn du ja da jetzt sitzt und du würdest die ganze Zeit machen und dass ich gucke, was macht das mit mir? Also Byron Katie ist wunderbar dafür, The Work, ja, um diese Sachen rauszukriegen in dir. Wie geht's dir, wenn du darauf jetzt selber aggressiv wütend, also wenn du das Spiel mitspielst und wie geht's dir, wenn du ganz offen im Spiel gegenüber bleibst? Also ich übe das mit ganz einfachen Sachen mit den Leuten, ja. Also bei dem hakt es bei mir außen. Mach ich, okay, wie ist der, beschreibt den, dann spiele ich den, bei dem es aushakt, solange bis sie die Lösung selber finden. Ich gebe nichts vor. Und die ist dann bewusster als vorher, hoffe ich.
Wahrscheinlich hat das auch eine größere Qualität, wenn der Mensch von selber drauf kommt.
Ja, natürlich, du musst auch alles selber kommen.
Sonst ist das ja so, als wenn du ein Bild von dem malst und sagst, so geht das, und der andere ja. hat das gar nicht selber erforscht.
Nee, so weißt du, es gibt doch die Kinderausmalbücher.
Ja.
Oh, ich habe ein Pferd gemalt.
Ja.
In Wirklichkeit hast du nur ein vorgegebenes Pferd ausgemalt. Das kann es ja wohl nicht sein.
Ja. Das stimmt. Ja, das ist ein Unterschied. Und dazu sind dann auch deine Satsangs da? Oder, weil du gibst ja Satsangs? Was genau erwartest
einen? Ich teile Satsang, ich gebe keinen Satsang.
Okay, gut, das ist.
Nee, das ist ganz wichtig. Geben würde genau das bedeuten, dass ich mich vorne hinsetze und erzähle und die anderen können dann versuchen, ob sie es kapieren oder nicht. Und das mache ich eben nicht, sondern ich teile die Fragen mit denen. Mit Fragen und Antworten, die jetzt in diesem Moment, wo die Leute da sind, im Raum stehen. Und ich erzähle nicht, wie schlau ich bin oder wie toll oder was ich alle weiß.
Ja, darüber reden muss ja nicht bedeuten, dass man sich hinstellt und zu sagen, man ist so schlau.
Ich bin da sehr skeptisch, wie viel Narzissmus da nicht doch dabei ist.
Naja, okay. Ich habe den Eindruck nicht jetzt bei den Menschen, die ich gern zuhöre, dabei.
Aber, nur das muss jeder selber wissen.
Ja. Naja, okay, also gut, du teilst Satsang.
Ich teile Satsang.
Und das bedeutet, dass du halt nicht dich hinsetzt und irgendwas erzählst und die anderen stellen dann Fragen oder so, sondern es ist so, dass du dich einfach hinsetzt und jemand ist eingeladen, der möchte mit dir zu reden. Und der teilt dann eher mit dir erstmal, was bei ihm vorgeht. Ja. Und dann guckst du mal und.
Und dann sage ich was dazu.
Okay. Und dann entwickelt sich das von selbst, ja. Was da genau
also jeweils... Deswegen heißen auch meine Retreats und die Satsangen sind letztlich Stille, weil es geht weit mehr darum, was aus der Stille emporkommt, als das muss ich jetzt wissen, oder das, ja, sondern es, ich mache auch stille Retreats, die auch so ablaufen. Ich sitze da und dann können die Leute kommen und mir Fragen stellen, was sie im Moment beschäftigt. Und dann kommt das schon dazu. Das kann auch in unendliche, ganz tiefe Tiefen, also in tiefe Mystiken hinabführen. Und es kann auch im ganz gewöhnlichen Alltag. Also ich erinnere, beim letzten Retreat fällt mir gerade ein, dann sagte die Frau, na, ich werde wahnsinnig, ich habe 3 Kinder und jeden Mittwoch, also so kleine, und jeden Mittag geht die Hackerei da los mit dem Essen. Mhm. Ich will das nicht, ich mag das nicht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wovon redet die? Das gehört hier nicht hin, Pustekuchen. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie das denn macht. Ja, und die hat immer die Sehnsucht nach mehr und anders und Hausfrauen ist so unerfüllt. Und dann habe ich ihr einmal auf der praktischen Ebene sie gefragt, wieso setzt du dich nicht Sonntag mit Mann und 3 Kindern hin und ihr macht einen Plan für die ganze Woche und du teils vorher mit, es gibt nie wieder darüber während der Woche Streit. Nächsten Sonntag könnt ihr wieder meckern. Aber in der Woche wird Gusch gehalten und es wird das gegessen, an dem ihr selber teilgenommen habt und gesagt habt, ja, das wird gegessen und die entscheiden gemeinsam. Cool. Und das Tolle ist, dann habe ich gesagt, so, dann guckst du bei dir, was passiert. Und ich kommuniziere mit ganz vielen Leuten über Briefe, die mir schreiben. Und da schreibe ich in E-Mails und da schreibe ich rein. Dann antworte ich denen. Und dann hat sie mir geschrieben, es wäre unglaublich, nachdem das alles prima gelaufen wäre, sitzt sie da und stellt sich wieder die Frage, was soll das eigentlich alles? Und darauf wollte ich sie hinweisen. Ja, ich wollte sie im ganz praktischen Leben, dass sie da hinkommt, dass sie sieht. Und dann ist die Tiefenbuddelei losgegangen, bis sie von alleine dahin kam. Eigentlich stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, was soll das Leben und wer bin ich? Und dass sie selber drauf gekommen ist, musste ich ihr gar nicht, sondern über so etwas Einfaches wie meine Kinder meckern, wenn sie aus der Schule kommen, schon wieder das und schon wieder das. Ja, und habe ihr einfach nur gesagt, mach es doch mal so. Und siehe da, das ist jetzt 4 Wochen her, sie schreibt immer tiefere Briefe und tiefer und tiefer und tiefer. Und dabei begleite ich sie. Also halt, hier hast du getrickst. Hast du es gemerkt? Fragezeichen. Ich sage nicht, womit sie getrickst hat. Ich sage nur, das kommt mir sehr wie Trickse vor. So ist die Art, wie ich arbeite. Mhm. Es ist praktisch ein bisschen von allem. Also ein bisschen einmal von Tiefenpsychologie und einmal von The Work. Und ich lasse sie auch sehr viel The Work machen. Mhm. Also bei bestimmten Fragen sage ich, du, ich rede nicht mehr mit dir drüber, mach The Work. Mhm. Ja, das ist mir jetzt zu blöd. Also immer wieder nur, das ist so, wir nennen das immer, Mami, wie soll ich denn das machen? Da sage ich, Mutti hat neulich auch, da war so ein riesen Satsang-Kongress oder wie man das nennt in Indien und das wurde übertragen, das konnte man gleichzeitig angucken. Und dann hat auch eine Frau, also es war schon vom Zuhören war es fürchterlich, sie hat gefragt und gefragt und gefragt und ist, du hast die ganze Zeit, was will die Frau? Und dann hat Mutti ganz freundlich, aber sehr stringent gesagt, solche Geschichten kann ich mir nicht mehr anhören.
Und was war das genau für eine Geschichte?
Die hat nur gelabert, so, ja, ich weiß auch nicht, wie das geht und warum muss man denn das und ich verstehe das alles nicht und ja, und dann bin ich wieder sauer und dann bin ich nicht mehr sauer. Und es ging so, weißt du, so ein Genöle über das Leben.
Geschichte.
Story reihte sich an Story. Und Gangaji hat hier in Berlin vor 2 Jahren oder 3 Jahren war es, hat sie, da war auch so ein junger Mann, der hat nicht locker gelassen. Und, ja, aber ich weiß nicht, warum bietet ihr denn nicht sowas an? Und kann man mal, warum macht ihr denn nicht ein Heim, wo man hinkommen kann und wo man wohnen kann? Das fände ich viel besser als das, was ihr macht. Und so. Das ging unten. Und dann ist Gangaji aufgestanden, hat so auf ihre fette Uhr gesetzt und gesagt, you know what, time is up. Ja. Und die Leute kommen einmal bei mir zum Satsang und nie wieder. Hm. Weil da habe ich mir auch, hier ist die Grenze. Ja, wenn ihr Stories erzählen wollt, das könnt ihr ehrlich. Geht in eine Kneipe.
Wenn die Tür geschlossen ist, ja. Muss man sie nie auf.
Ja, noch ein Bier.
Das würde ja auch gar nichts bringen.
Ja. Nicht, aber das sind Sachen, die habe ich mich natürlich am Anfang überhaupt nicht getraut. Und mittlerweile weiß ich ganz genau, worum es geht. Und hier ist Bingo.
Ja.
Ja. Also auch mal da eine etwas härtere, ruppigere Tour. Ich habe das auch mal miterlebt, wo er dann eine Frau, die also zum 38.000. Mal sogar von ihm in der internen Circle eingeladen wurde und dann ging das Genöle wieder los. Dann hat er sich nur so ganz nah vor sie hingestellt. Und ja, naja, aber die kam da seit 10 Jahren und hat das gemacht.
Ja.
So forget it.
Ja.
Und das ist... sinnlos, oder wenn sehr in Deutschland wollen sie immer alle, weil wir hier ein Angstland und ein Zweifelland sind, wollen sie immer alle ganz gerne zweifeln. Das ist ja, irgendwann hast du es satt. Also, ach so, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich arbeite sehr viel, sehr, 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 sehr viel mit dem Enneagramm.
Das habe ich sehr schön, vergessen, da wollte ich eher noch zum Sprechen kommen.
Also ich habe schon als Psychoanalytikerin habe mich Typologien über alles interessiert. Ich habe ganze Abhandlungen darüber geschrieben und habe immer gebuddelt und was ist das und dies und jenes. Und dann habe ich das Enneagramm gesehen und habe gedacht, so, das ist doch die Antwort auf deine ganzen Fragen. Also und zwar nicht, was da drin stand, wie ich als Zahl bin, also meine Eigenschaften, sondern was die Motivation dahinter ist. Und es war wie, naja, nun ist ja alles klar. Jetzt weiß ich ja, wo es drum geht. Ach, deswegen so bist du so bescheuert. Und deswegen wiederholt sich das zum 500. Mal. Und die Gefahr beim Enneagramm, wenn man es unterrichtet, besteht darin, dass die Leute sagen, ja, ich bin eine 5, ich kann nicht anders. Oder ich bin eine 3, kann ich auch nicht anders. Ja, also dass das Alibi bedeutet, so zu sein und nicht anders. Und deswegen, ich liebe das Enneagramm, ich finde es die beste Typologie, die es überhaupt gibt von allen. Ich wünschte, jeder Psychologe, Psychoanalytiker, jeder, der in irgendeinem Großraumbüro arbeitet, würde es kennen. Also da hatte ich ein Sendungsbewusstsein. Da wollte ich wirklich, dass die Leute dieses Handwerkszeug erlernen, ebenso wie ich jedem empfehle, learn the work.
Ja, es wäre auch sonst so eine Schublade zu sagen, ich bin nur 5 Punkte. Ja. Weil selbst wenn man gerade auf einer Art ist, bedeutet das ja nicht, dass da nicht das Potenzial ist, dass es sich ändert.
Ja.
Ne? Und aber das Spannende finde ich jetzt gerade, ich kenne mich nämlich, also die Work kenne ich und das andere ist mir auch alles im Begriff, aber das Enneagramm, davon habe ich immer nur gehört, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt und es wäre interessant, wenn du zumindest so umreißt, was das genau ist, um was es da geht, also dass es da diverse Typen gibt, hast du ja schon erwähnt, aber ansonsten, ich weiß halt nur, dass da bestimmte Menschentypen rauskommen. Jetzt hast du noch offenbart, dass da Motivationen hinter dem Handeln eventuell durchleuchtet werden können. Ja, kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen?
Also das Enneagramm, denn ich erzähle nichts von der Geschichte oder so, das können alle Leute in Büchern nachlesen.
Ja, ja.
Sondern das Enneagramm ist also eine ganz, ganz, ganz uralte Weisheitslehre, die immer mehr von einem Menschen, der heißt... ja, ich habe gesagt, ich will darüber nicht reden. Ist ja wurscht. Jedenfalls ist es in den 70er Jahren in den Westen gekommen, und zwar aus Argentinien von Erazzo. Warum fiel mir das nun nicht ein? Und dann ist die erste Gruppe, die überhaupt damit gearbeitet haben, das waren alles Psychologen. Und die haben es sozusagen in ein handhabbares Instrument formuliert und haben es in die Tiefe mit Tiefenpsychologie verbunden und dann gibt es auch viele Vergleiche, was hat es, wo ist es ähnlich wie die Typologie C.G. Jungs, wo ist es ähnlich wie die Typologie von Karen Horney und das steht damit in Zusammenhang und die haben es vertieft und das waren entweder hellsichtige Menschen wie Helen Palmer oder das waren Leute, die bei Sophies zum Beispiel bei einem Mars in der Schulung waren, der berühmteste Enneagramm-Schreiber Don Riso und Ross Hudson, die haben das dann zusammen vertieft und Lehrbücher draus gemacht, die unglaublich spannend waren und wo ich gesagt habe, ja, diese Typologie habe ich immer gesucht. Und das war lange, bevor ich Gangaji oder sowas kennengelernt hatte und ich wusste auch nicht, dass ihr Mann Eli Jackson Baer darüber ein Büchlein geschrieben hatte, sondern das war die Erfüllung eines, dann habe ich gesagt, so. Und das sagt dir, zum Beispiel nehmen wir mal an, das ist eine gute Beschreibung. Auch am besten, ich nehme mich selbst, da weiß ich am besten jetzt in der Kürze. Also ich bin im Enneagramm eine 2, das heißt der Helfer, die große Mutter. Und die Motivation hinter deinem Helfen, selbstlos sein. Ein anderes Beispiel für einen Helfer ist Teresa, mhm. Bischof Tutu. Wer ist ja noch so eine bekannte Persönlichkeit? Liz Taylor. Das sind Leute, die für Gemeinden und für Gruppierungen unheimlich wichtig sind, weil sie helfen, weil sie organisieren, weil sie das zusammenhalten, weil sie das Gemeinsame sehen, also so mütterlich. So weit, so schön. Klingt ja ganz gut, ne? Ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber ja. Die Motivation dahinter ist, pass auf, ich fühle mich so scheiße, aber, und ich weiß auch, ich bin eigentlich überhaupt nicht liebenswert, was bei allen Menschen, bevor sie dieses Erwachen zu sich selbst gehabt haben, mehr oder minder irgendwo in der Tiefe ruht. Und darüber kannst du plötzlich merken, ich helfe ja nur, also der Teil, der fixiert ist, ich helfe ja nur, weil ich will, dass die mich lieben. Mhm. Da, das sind die Frauen, da gehörte ich auch dazu. Ich lasse mir alles gefallen, fast schon masochistisch, und eines Tages wirst du kommen und sagen, wenn du nicht gewesen wärst, du bist so gut.
Und dann endlich.
Und dann, ja, und niemanden liebe ich so sehr wie dich und du bist einfach wunderbar. Und das kannst du jetzt für 9 Typen, die mit der Kombination ihrer Subtypen 144 verschiedene Typen gibt. Also es reicht, ja? Die Menschheit, denn wenn jemand sagt, ich will nicht in Kästchen, sage ich, pass mal auf, 144 Kästchen werden ja wohl eins, das irgendwie für dich was dabei sein.
Ach so, ich dachte, das sind wirklich nur diese 9.
Aber nein, das sind die 9 und dann hast du einen Flügel. Also wenn du eine 2 bist, hast du einen Dreierflügel, das ist der Macher. Der Effektive, der immer tut und handelt und dann dieselbe Anerkennung will. Du hast einen anderen Flügel, das ist der, das ist der Präzise, der Perfektionist. Und ich neige mehr zu dem Einserflügel als zum Dreier. Und dann hast du also den da zum Beispiel, den Dreier vernachlässigt und den Einser lebst du mehr. Was du wieder aus verschiedenen Motivationen, und da musst du bei dir, und es geht immer auf, es ist unglaublich, wie es aufgeht, und du fühlst dich erleichtert. Also du bist erstmal, wenn du es kennenlernst, bist du sauer. Und du sagst, weißt du, pass mal auf, ja, ihr könnt mich alle mal, ich will das nicht wissen, das ist doch alles Spinnerei. Also ich als gelernte Analytikerin, ich war so beleidigt. Und gleichzeitig merkte ich eine unglaubliche Erleichterung, weil es mir endlich den Schlüssel gab, was dahinter liegt. Und wovor ich immer wegrenne, weil ich ja gedacht habe, ich bin nichts und niemand. Mhm. Und jemand, der das überwiegend benutzt, ist Almaas. Hast du schon mal von Almaas gehört? Mhm. Das ist ein ganz, 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 ganz unglaublich erwachter Sufi-Meister, der in Amerika lebt und der hat Diamond Approach gegründet. Das ist eine Erwachensschule sozusagen. Und das ist der... Es gibt ganz viele Kliniken hier, die dein Modell benutzen. Und für mich ist das so, dass ich denke, in 100 Jahren wird das der, so wie Freud, wird der so jemand sein für spirituelles Erwachen. Also ich hoffe mal in 100 Jahren, wenn nichts dazwischen kommt. Der die Psychologie und das Erwachen miteinander verbindet. Und das ist für mich die Lösung zur Geschichte. Und deswegen meinte ich auch, dass ich eben da sehr genau gucken kann, wo jemand sich dann da was zurechtdichtet und sagt, so jetzt bin ich da angekommen und ich merke, nee, das ist eine Vorstellung, wo du angekommen bist. Du hast das nicht dir erlebt. Ja, du hast es dir nicht selber, es ist nicht sich offenbart und dir gezeigt, sondern wo du vielleicht jetzt zu deiner Frage kämst, kann man was dafür tun oder nicht? Nein? Wenn nicht, wäre ich froh.
Wenn nicht, wärst du froh.
Ja, weil das ist eine blöde Frage, aber du kannst sie gerne stellen, wenn du möchtest. Dann sage ich sofort, dass das eine blöde Frage ist.
Warum ist das eine blöde Frage? Also ich habe sie jetzt.
Weil natürlich kannst du was dafür tun. Du kannst genauso was dafür tun, dein Auto zu putzen oder nicht. Hm. Ja? Und du kannst dir bewusst werden, was alles zwischen dir und dir steht. Mhm. Und dafür kannst du was tun. Hm. Dass du es, wie tief du das erkennst, was alles an Kleinigkeiten dazwischen steht, das liegt an dir. Wie weit du willst, wie tief du willst, wie umfassend du das empfindest, das liegt bei jedem selbst.
Also Dass wir uns nicht falsch verstehen. Ja. Du kannst was wofür tun,
um? Um klarer zu werden, um bewusster zu werden,
erwachter
zu werden.
Ja, also du bietest ja auch zum Beispiel Meditation an.
Ja.
Und wie weit ist Meditation da hilfreich?
Meditation ist immer hilfreich, weil du alles merkst, was du nicht haben willst. Ja, du merkst, ich kann hier nicht still sitzen und wozu soll das gut sein? Und ich weiß überhaupt nicht, warum mache ich das? Oder du schläfst genüsslich ein und hast es nur benutzt, um dabei wegzudröhnen. Oder du merkst, dass du 2 Jahre überhaupt nicht anwesend warst und währenddessen sind die anderen schon fast aufgestanden und du sagst, oh, das ist zu Ende. Das heißt, du bist in irgendwelche Märchenwelten gesunken und du warst nicht wach. Das ist hilfreich, dass du das übst. Einfach still zu sein, da zu sein. Und immer mehr zu merken, wie wenig du da bist. Dafür ist Meditation prima.
Machst du da so eine geleitete Meditation?
Ich mache ganz viel geleitete Meditationen, die auch aus der Erfahrung entstanden sind. Ich mache auch absolute Stilleperioden. Also das Sommerretreat, was ich mache, besteht meistens daraus, dass die Leute, das ist immer zwischen 2 Wochen und, also wenn sie, im Moment habe ich keine solche Gruppe, aber es war auch schon 4 Wochen. Und dann ist 4 Wochen Schweigen. Also da fragst du noch nicht mal, kann ich bitte Zucker haben oder so? Oder das Salz? Oder noch mehr Spaghetti bitte? Dann ist absolutes Schweigen. Aber du kannst Briefe schreiben und dann mache ich alle 2 Tage oder je nachdem, wie es sich anfühlt, gibt es wieder diesen stille, schweigenden Satsang, wo also Spoken Satsang, wo du aber nur dann darauf eingehst. Aber keine Debatten, sondern nur Antworten zu den Fragen, die gestellt worden sind. Und das mache ich sehr gerne. Und die geleiteten Meditationen, die sind im Laufe der Jahre entstanden und die haben irgendwelche Leute mitgeschrieben und die mache ich immer wieder. Das sind zum Teil im letzten Retreat vor einem Monat habe ich eine gemacht, die dauert 1,5 Stunden. Das ist so eine, die immer tiefer führt. Also von der äußeren Entspannung und dann immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, bis, wenn du Glück hast, zu einfach nur sein. Aber so. Mach ich gerne. Machen wir Spaß.
Okay. Da du jetzt auch das Wort Stille schon erwähnt hast, habe ich eine ganz spannende Frage. Und zwar, du gibst auch Stille-Retreats.
Ja.
Oder teilst sie, wie auch immer. Vielleicht ist das besser in dem Fall. Da würde ich gerne... Also ich habe persönlich noch nie einen Stille-Retreat mitgemacht. Ich kenne das nur vom Hören sagen. Das ist, wenn ich es richtig verstehe, so, dass man meist zu einem Ort geht, der auch ruhig ist, wo man seine Ruhe hat und dann wird so wenig wie möglich geredet, nur das funktional Notwendige, wie geht mir mal das Salz oder
auch
so,
das kommt nicht
vor?
Nein.
Ach so.
Nein,
okay.
Sondern bei mir ist es so, dass die Leute vorher darüber informiert sind, dass es wirklich Stille ist. Also wer sich anmeldet, kriegt nochmal von meiner Assistentin, die fragt nochmal, bist du dir darüber im Klaren, dass du jetzt 14 Tage schweigst? Und du kommst da an und du darfst noch bei der Anmeldung guten Tag und auf Wiedersehen sagen und du kriegst dein Zimmer zugewiesen und das mache ich immer in Orten, die das sehr unterstützen. Also ich habe zum Beispiel unser großes Sommerretreat, haben wir jahrelang auf Gomera gemacht, in einer Finca, die du noch nicht mal mit einer Straße erreichen konntest, sondern nur mit dem Boot. Was wunderbar war, weil dadurch war einfach überhaupt keine Ablenkung. Und jetzt mache ich sie auf einer dänischen Insel, wo wir Häuser mieten und die einzelnen Leute wohnen so zu 6 oder zu 10 in einem Haus. Und dann haben wir ein Satsanghaus, wo die Leute kommen und ich gebe ab und zu die Möglichkeit, dass sie kommen dürfen und Fragen stellen. Aber sie müssen fragen, ob sie Fragen stellen dürfen, weil dann müssen sie ja reden. Und sonst, und die haben, meine Erfahrung ist, dass sie vorher mehr gesprochen haben, also meinetwegen auch die notwendigen Sachen, kannst du mir mal sagen, wo das Klopapier ist oder sowas, und dass sie gemerkt haben, ich kann dir nur wiedergeben, was die Anwesenden, die Teilnehmer gesagt haben, dass sie es als so unglaublich heilsam empfunden haben, gar nichts zu sagen. Dass sie gemerkt haben, dass es noch viel, viel, wie soll ich sagen, länger trägt, auch wenn sie nach Hause wiederkommen. Und dass sie, und wir machen auch keinen Willkommenszirkel und wir machen auch keinen Abschiedszirkel, sondern wir machen das alles schweigend. Das Einzige, wo sozusagen ein Kreis gebildet wird, dass ich so den Reinigungskommander von Aura Soma nehme und den dann aber auch wie eine geleitete Meditation sage ich ihnen, wo man die Chakren öffnet und wie man das macht. Und dann setzen sie sich auch schweigend auf ihre Plätze und sonst. Und was sie da machen, ist mir egal. Sie können, also, aber zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel eine 3 ist, der Macher, ich frage sie immer, ob das recht ist. Also ich mache nie was von mir diktatorisch, du machst jetzt oder so, sondern ich frage, also pass auf, du weißt, du bist eine 3 und du neigst zu machen und du darfst leider noch nicht mal die Spülmaschine in diesem Retreat ausräumen. Du musst gar nichts machen. Ja, was denn, oder ich sage zum Beispiel so 6er, die sehr angepasst sind und die malen sich immer an und die wollen also ganz schön sein, ob sie es schaffen, 2 Wochen sich nicht die Haare zu waschen, nicht anzumalen. Ja. Und die eine hat mal gesagt, jetzt will ich es genau wissen, sage ich, okay, dann kommt ein Schlafanzug. Hat sie geschafft und hat sich befreit gefühlt. Also ich bin jemand, der, ich lasse sie das erleben. Mhm. Ich sage nicht theoretisch, ja weißt du, du musst diese Verstrickung des Ego mit dem Ding, sondern ich sage, pass auf, du bist so und so, ich sehe das und das, stimmen wir überein, kannst du es nachempfinden und dann, okay, gebe ich dir jetzt den Rat, dann würde ich das machen. Und dann, aber immer wenn sie sagen, nee, das ist mir unheimlich oder das will ich nicht, also dann eben nicht. Und zum stille Retreat kommen sie ja sonst gar nicht. Weil sie kriegen ganz genau das erklärt, wie das geht. Meine Assistentin, ich habe 2, die sind ganz prima dabei und die erklären das denen ganz genau. Und, und da sind auch schon viele, haben gesagt, nee, da melde ich mich mal lieber nicht an. Ja. Und du musst einen bestimmten, die meisten, also ich kenne, glaube ich, überhaupt keinen mehr, der da hinkommt, der noch nie meditiert hat. Ich sage immer, erst geh erstmal zum Satsang und dann wirst du sehen, ob du mich überhaupt leiden kannst oder ob du mich doof findest oder also ich debattiere nicht oder so. Das
mache ich nicht.
Mhm. Und so läuft das ab und das geht dann 14 Tage. Und das ist sehr beglückend. Das schafft einen Riesenkreis von Dasein, was man sich gar nicht. Auch die einkaufen. Der Obst- und Gemüsemann, der ist eingeweiht, der meditiert übrigens selber in der Dänemark. Oh. Seine Frau hat 7 Jahre in einem Ashram gelebt. Hm. Der Gemüsemann, ja.
Nett.
Und er weiß, dass sie ihm einen Zettel reichen, auf dem steht, was sie zum Essen einkaufen. Und dann macht er was so und es ist total süß. Oh. Ja. Auf einer dänischen kleinen Insel. Das ist wirklich, das ist toll. Oh. Aber ich habe sehr, sehr dafür gesorgt, auch solche Plätze zu finden, wo das also möglich ist und wo die Leute auch nicht sagen, das ist die komische Truppe da, die reden nicht oder so, sondern auch den Gemüsemann haben wir gefunden.
Kann man da auch schwimmen gehen dann?
Na klar, wenn dir das Meer nicht so kalt ist.
Ah, okay.
Wenn dir die Nordsee nicht so kalt ist.
Aber das ist schön, da kommen genau die Leute, die sich da auch wohlfühlen, für die das auch das Richtige ist.
Ja. Wie gesagt, ich habe das viele Jahre in Gomera gemacht, aber das wurde dann zu teuer und ich wollte auch Leuten das ermöglichen, die also nicht das viele Geld da sparen müssen, weil Gangaji's Retreats zum Beispiel sind auch ziemlich teuer. Und ich wollte einfach, dass auch Leute da hinkommen können, dass sie selber mit dem Auto und Fahrgemeinschaften bilden können. Und deswegen bin ich auf die dänische Insel dann gekommen. Mhm. Dann ist das schien mir dann sinnvoller. Und das Gute ist, dass sie da auch die Sprache nicht können. Aha. Damit ist die Versuchung auch, sich mit Verkäufern oder so doch ein bisschen wieder rauszutricksen. Und ich gucke da schon ganz genau, dass das auch wirklich hinhaut. Das ist wirklich was von einem meditativen Ort hat, von einem Schweigeretreat, wo wirklich alle nicht reden. Ja. Und es macht unheimlich Spaß. Es sind immer voll. Sie sind beliebt.
Schön. Mhm. Ja, das freut mich. Wann hast du deinen ersten Schweigeretreat gemacht? Weißt du das noch?
Ja, bei Gangaji, aber ich bin früher schon, als ich zeichnen gegangen bin ich ganz oft an Orte gefahren, wo ich niemanden kannte, keine Sprache gesprochen habe und habe geschwiegen. Ah. Weil zeichnen kannst du nicht laut, du kannst nicht reden dabei. Ja. Also ich bin auch nicht jemand, der dabei Radio hören kann. Ich muss genauso wie in die Meditation in meine Zeichnung reinfallen. Also dass da wirklich mich nichts ablenkt und von daher mache ich das eigentlich, solange ich zeichne, und ich zeichne, seitdem ich 12 bin. Ja. Also für mich war das keine, das Meditieren, und das war für mich nichts Neues. Also das war nichts, was mich jetzt irgendwie aus meinem Alltagsgeschehen herausgerissen hätte, sondern wir hatten auch, ich habe hier in Berlin studiert, an der HDK, und also damals hieß es ja Hochschule der Künste, und wir hatten absolutes Redeverbot im Atelier. Wir haben uns das selber auferlegt. In unserem Atelier wird nicht gesprochen.
Ja.
Weil wir gemerkt haben, wir sind hinterher in die Kneipe gegangen und haben da ordentlich uns einen hinter die Binde gekippt und haben gequatscht oder was weiß ich. Das war die Zeit, wo man auch sehr gerne gekifft hat, ich besonders. Mhm. Aber währenddessen, und wir waren jeden Tag ungefähr 10 Stunden im Atelier, da haben wir wirklich nicht geredet. Also auch, weil wir waren immer zu viert in einem Atelier, wir wollten die anderen ja auch nicht stören. Und du kannst nicht kreativ sein, wenn du da, pass mal, was gibt es denn bei euch morgen, was haben deine Kinder gesagt, es geht einfach nicht. Mhm. Also insofern war das alles mir nicht fremd.
Mhm. Mhm. Dann hast du diese heilsame Wirkung des Schweigens da schon erfahren.
Das kannte ich von so klein.
Wenn es dann sich noch ausdrückt mit Zeichnen, ist das ja wunderschön, so richtig
versichert. Nee, ich bin sonst, deswegen bin ich auch sonst gerne eine Sammeltasche, weil ich sehr viel schweige.
Ja,
ja, also ich lebe auch, ich sage immer, ich lebe seit 20 Jahren wie im Kloster. Ich gehe nirgends hin, ich gehe nicht ins Kino, ich gehe nicht ins Theater, nichts. Und deswegen, was das ein Ereignis ist hier.
Ach so, ich hoffe, da ist es okay für dich.
Ich habe gesagt, wie eine frühere WG, hat mich zurückversetzt von vor 500 Jahren. Mein altes Leben. Damals.
Okay, das ist gut. Hauptsache, dass es passt.
Ja, klar, passt.
Ich wollte ja nichts zumuten, was dir unangenehm ist.
Nein, frag mir, mir kannst du nichts zumuten. Das ist alles in Ordnung.
Okay, ja, dann freue ich mich ja. Gut, wunderbar. Also was ich auch sehr spannend finde, was ich gelesen habe, ist, dass du, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe, weil das stand leider nicht buchstäblich da, aber ich gehe davon aus, dass du die Gründerin des House of Light and Energy bist. Okay.
Ja.
Und eine Sangha hast namens Blue Planet.
Ja.
Und kannst du mir ein bisschen über diese Sangha erzählen?
Die Sangha hat sich gebildet, ich wollte das gar nicht. Sondern die haben mich gebeten. Ich bin Lehrerin wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich war eine Psychoanalytikerin noch, habe das ausgeübt. Und dann scharten sich plötzlich nach Gangaji. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist. Ich kann es dir nicht sagen. War ein junger Mann, der auch immer noch mein Begleiter, würde ich sagen, ist. Also nicht irgendwie ein Freund, ist viel, viel jünger. Und mein spiritueller Begleiter. Und der hat vor 15, 16, 17 Jahren gesagt, ich möchte gerne bei dir Gruppe machen. Habe ich schallend angefangen zu lachen und sagte, was für eine Gruppe willst du denn bei mir machen? Und du bist doch nur einer. Ja, ich möchte eine spirituelle Gruppe bei dir machen. Aha. Dann habe ich so ein bisschen geschmunzelt und gesagt, naja Gott, ja, dann musst du für Leute sorgen, die eine Gruppe machen. Und halt dich fest, er hat innerhalb eines Monats 30 Leute zusammengekriegt.
Oh.
Und das war meine erste große Satsang-Gruppe. Die hat der zusammengekriegt. Ich habe nirgends Reklame gemacht. Niemand wusste, dass ich sowas mache. Kein Mensch wusste, dass ich bei Gangaji gewesen war. Ich war immer noch irgendwie die ein bisschen anders gestrickte Psychoanalytikerin. Und dann sagte einer, das ist auch immer noch mein Schüler, ich möchte, dass du nur noch unsere Lehrerin bist. Und dann sage ich, wie? Und ich soll jetzt aufhören, Psychoanalytikerin zu sein? Das wäre sehr schön. Ja, und dann bin ich das Risiko eingegangen und habe gesagt, okay. Dann Gangaji hat gesagt, what a story for all. Ja, und dann hat sich das gebildet. Jetzt gibt es den Sangha Blue Planet und dieses Jahr machen wir eine riesengroße Feier am Brandenburger Tor. Wir haben seit 15 Jahren die Erlaubnis, da jeden Sonntag von 12 bis 1 zu sitzen. Und das ist ganz toll. Wir sitzen da, unser kältestes war minus 20 Grad, unser heißestes plus 40. Und wir sitzen da immer. Und es hat sich noch nie einer dabei erkältet. Es hat noch nie jemand einen Hitzschlag gekriegt. Es ist faszinierend, was das ist. So eine Stille. Ich habe so ein Packen Briefe aus der ganzen Welt, wo die Leute sich für diese Meditationskreis, der manchmal nur aus 5 Leuten besteht, weil die entweder krank oder nicht da oder sonst was sind. Mhm. Wir haben immer einen Mensch, ein Kissen, also ein Sangha, ein Kissen und dann machen wir im Moment, wir haben die Mariananda Singers Und die Mariananda Singers haben immer bisher überall in Krankenhäusern gesungen. Das nenne ich selbstlosen Dienst. Mhm. Und wir haben ganz viele Durcheinanderlieder gelernt. Und mein spiritueller Begleiter hat fast Musik studiert, hat er dann nicht ganz, aber ist sehr musikalisch und hat ganz lange in Chören gesungen und so. Und der ist jetzt der Leiter der Mariananda Singers. Und diese Gruppe wird immer größer und wir singen jetzt schon, seitdem die Flüchtlinge kommen, in den Flüchtlingsankommenlagern. Und die Leute sind, also es ist jedes Mal ein Erlebnis, ich war letzten Sonntag da und ich habe nur geheult. Das ist so berührend. Du kriegst 10-mal mehr, als du gibst. Und das ist, weil ich gesagt habe, ja, ich bin zu alt, ich kann nicht mehr nach Eumeni fahren, ich kann nicht mehr, aber wir müssen irgendwas machen. Das geht so nicht. Und Jeans spenden oder was, das können auch andere Leute. Wir sind nicht sehr reich. Und dann haben wir gesagt, okay, aber singen können wir. Und seitdem gehen wir alle 2 Wochen oder 3 Wochen dahin und singen. Und das ist ganz wunderschön und sehr berührend. Und die Gruppe von Singen wird immer größer. Es kommen Gott sei Dank immer mehr Leute, die sagen, das macht Spaß. Und wir singen vom Volkslied bis zu einem arabischen Friedenslied, was wir extra gelernt haben, was uns arabische Leute beigebracht haben, damit wir das singen können, was in der ganzen arabischen Welt bekannt ist. Ja, und dann sind sie natürlich alle ganz besonders happy. Und wir bringen einfach 2 Stunden Freude dahin. Und wir hatten auch noch das Enneagramm-Theater, aber da sind leider einige Leute haben aufgehört und unsere Hauptdarsteller fehlen.
Oh, da wollte ich dich sogar zu fragen, weil ich spreche auch für Live-Spiele ab und zu auf der Bühne, also mache auch was Schauspielerisches. Das heißt, es war sehr interessant, aber jetzt, es läuft da ja momentan dann leider
nicht. Nee, wir haben nicht mehr genug Darsteller. Wir brauchen und wir haben noch einige Sachen, die waren nicht gut genug. Da war so, wie geht das vom Ego-Leben zum erwachten Leben? Da haben wir so einige ein bisschen große Fehler gehabt und wollten wir verbessern, aber dann fiel die Gruppe und wir haben noch alle Kostüme und alles und warten immer händering, dass wieder genug Schauspieler kommen. Also sind ja keine Schauspieler, aber willige Leute, die Lust haben, das da. Und das ist sehr schön. Also wir haben es diverse Male aufgeführt und es war immer, es ist ein richtiges Laientheater, aber es macht einen unglaublichen Spaß.
Ja.
Aber die Singers sind im Moment das Wichtigste und dann, der Kreis wird immer größer. Also darum heißt es jetzt Mariananda Singers and Friends. Also weil die sind ja nicht alle bei mir oder in dem Sanger. Und der Sanger trifft sich alle 3 Wochen, mittlerweile fast immer ohne mich, weil die sonst zu sehr mit der Mutti zugange sind und das möchte ich nicht.
Ach, man sagt der Sanger?
Oder die Sanger, das kannst du nennen, wie du willst.
Okay, Sanger klang halt ja, so wie die.
Die Gemeinschaft oder ja, der Kreis oder das kannst
ja,
du
ach so, ja, stimmt.
Kann man machen, wie du willst.
Wie sieht man da. Ja, also es ist nicht so, dass die Sanger zusammennehmt in einem Haus.
Nein,
sondern das ist nur der Name.
Wir sind da mehr Sophie-mäßig ausgerichtet, also dass es mehr ist im Alltag und dass sie das alles, was sie erwerben, in den Alltag bringen und leben. Und da lege ich auch großen Wert drauf.
Ja.
Das ist mir wichtig, weil sonst weiß ich nicht so ganz, was das soll.
Und die treffen sich jetzt, hast du gesagt, alle paar Wochen, meistens ohne dich?
Ja.
Und warum nicht mit dir?
Naja, weil wir gemerkt haben, dass sie da zu sehr an mir kleben und dass sie nicht selber sozusagen sich weiterentwickeln, sondern wir sagen immer Mama Maduma, also Mutti Maduma.
Ja. Ach so.
Und das ist eine Gefahr, wenn Leute so viel zusammen sind, dass ich dann sozusagen der Heiligenschein da drüber bin und die anderen machen dann, naja, sie macht schon. Und ach so, das habe ich wieder nicht drauf geachtet. Und es hat sehr viel gebracht, seitdem sie alleine sind. Und ab und zu sehen sie einfach ein Video von mir und dann, oder sie schreiben ja alle. Also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Kommunikationsmittel. Auch die zu den Retreats kommen, dass sie, weißt du, wie das Schreiben entstanden ist? Das hat ja eine Tradition. Eli war bei Papaji, Eli Jackson Bear. Und Papaji saß immer da und las Briefe, die er irgendwo aus der Welt gekriegt hat. Und Eli wurde immer saurer, weil er saß doch da. Er wollte doch, dass er sich ihm widmet. Dann hat er so auf die kühne Idee gekommen, auch obwohl er da saß, einen Brief zu schreiben. Und, hatte das war der Ursprung dieses Briefeschreibens. Ja. Und ich habe auch Gangaji ganz viel geschrieben. Und ich empfinde es als sehr nützlich, weil da besteht so ein Abstand, Und ich schreibe ja, beantworte nur E-Mails und schreibe da rein einfach. Hier hast du dich verheddert und das verstehe ich nicht oder wie hast du denn das gemeint oder so, dass die Leute bewusster werden, was sie da eigentlich so hingeschrieben haben. Mhm. Und diese Briefwechsel sind, ich weiß gar nicht, wie viele Leute mir schreiben. Ich sitze jeden Morgen als allererstes oder manchmal auch in der Nacht, aber meistens so zwischen 6 und 9 beantworte ich Briefe aus der ganzen Welt. Mhm. Das ist meine Arbeit sozusagen, mehr als alles andere. Mhm. Und dadurch bleibt auch der Zusammenhang bestehen und ich weiß, wo die sich befinden. Und ich frage sie immer, wenn sie länger da sind und wenn sie eigentlich immer, wenn sie das erste Mal dann Retreat wahrgenommen haben, dann sage ich immer, aber es besteht die Möglichkeit des Schreibens. Hm. Nicht? Und das habe ich von meiner Lehrerin so gelernt und das empfinde ich als sehr sinnvoll. Und dafür mache ich nicht so oft öffentliche Satsangs. Und ich habe dann wir nennen das den The Last Satsang. Das sind Leute, die selber fast mönchisch leben, so wie ich auch, und die treffen sich mit mir, aber da kann man nicht fragen, ob man da reinkommen kann, also das ergibt sich. Ja. Das gibt es auch, also es gibt so eine Gruppe, die meistens selber entweder schon fast Lehrer sind oder in dieser Art arbeiten überhaupt. Gibt es auch.
Kommt es dann, also siehst du die gar nicht mehr oder siehst du die ganz selten mal noch?
Nein, ich sehe die schon. Also die sind also sagen wir mal von der Sangha, also 10 Leute, von denen sehe ich kontinuierlich, also immer mindestens einmal in der Woche. Mhm. Und die anderen schreiben halt alle. Und dann sage ich, wenn du möchtest, kannst du mich treffen. Und dann freuen sie sich natürlich immer und dann haben sie sozusagen, dürfen sie Fragen stellen, nochmal extra. Aber sonst kommen sie alle zum Satsang. Also die Satsangs werden immer voller, merke ich neuerdings.
Wie groß ist denn dein Sangha momentan gerade? Oder
also der in Berlin, der Sangha, der besteht aus 12 Leuten, aber der Sangha ist viel größer, weil da lauter Leute sind, die nicht aus Berlin sind. Und die sind aus dem Ausland zum Teil und die kommen dann zu den Retreats. Und bei den Retreats halte ich es im Moment so, ich weiß nicht, ob ich es aufrechterhalten kann, seit vielen Jahren, dass es nicht über 30 sind, weil ich möchte das nicht. Ich möchte nicht so eine Massenveranstaltung. Also wenn die auf die Retreats kommen, ne, und wir das könnten wir auch gar nicht bewältigen mit Kochen und allem, das geht gar nicht.
Ja.
Und ich möchte auch noch, dass sie das Gefühl haben, dass sie gemeint sind und nicht so eine Massenveranstaltung. Deswegen sage ich ja auch, ich glaube auch nicht, dass das meine größte Qualität ist, dass ich mich da vorne hinsetze und große Reden halte. Ich glaube, dass wie gesagt, meine Lehrerin, ich denke nach wie vor, es kann keiner so gut wie Gangaji und ich bin da nicht so. Und ihre Retreats sind auch viel kleiner mittlerweile. Die waren mal größer.
Aber stimmt, Gangaji holt die Leute zu sich hoch, aber sie macht das auch, dass sie teilweise redet. Und
ja. Ja, das mache ich ja auch. Ja. Das mache ich genauso. Ja. Ich mache dann nicht, dass das sozusagen meine Art der Kommunikation ist.
Ja, das ist ja schön, dass du deine eigene Art hast, dich auszudrücken und deine Bewusstsein zu teilen. Was wir noch nicht mehr geredet haben, ist, du bist auch Reiki-Meisterin.
Ja.
Das ist so eine ganz kleine Seite auf deiner Website. Und also praktizierst du das noch?
Ich praktiziere das in meinem Leben, aber ich unterrichte das nicht mehr und gebe das nicht weiter. Genauso wie ich mache jetzt im Moment, also ich kann immer nur im Moment sagen, im Moment mache ich kein Reiki, im Moment mache ich kein Enneagramm und was habe ich noch? Ich mache auch kein Arasoma. Das ist das Dritte, was noch dazu gehört.
Was ist denn gerade, wie ist es gerade im Moment, was ist bei dir
da groß? Es kann sein, dass ich plötzlich in einem Jahr sage, so, dann mache ich wieder, unterrichte ich wieder Reiki oder ich mache wieder eine Enneagrammgruppe, das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was morgen ist.
Ja, ich frage jetzt auf jetzt gerade bezogen.
Nein, im Moment ist es so, die mache ich, im Moment ist Satsang und stille Retreats.
Satsang und stille Retreats.
Ja.
Okay. Hat für dich die Lehrer-Schüler-Beziehung eine Bedeutung und ist sie wichtig für das Erwachen, für das Bewussterwerden?
Wenn du allgemein fragst, weiß ich es nicht. Und wenn du mich fragst, ja. Weil habe ich ja schon geschwärmt. Ich habe schon von meiner Lehrerin gesagt. Und Außerdem ist es so, dass ich in mir, ich bin schon immer selber gerne Schüler gewesen. Ich lerne gerne. Ich bin jemand, also ich habe auch sehr intensiv Sport betrieben und ich habe das gerne, wenn mir einer sagt, also mich achtsam werden lässt, mir sagt. Also ich bin niemand, der schon wieder einer, der mir was sagt oder so. Insofern habe ich eine sehr positive Einstellung zu Lehrer-Schüler. Für mich ist das so, ist positiv besetzt bei mir. Das ist nichts, wo ich sage, oh Gott, das kann man doch auch alleine oder so. Und das bin ich gar nicht. Ich bin selber gerne Schüler und ich empfinde mich in meinem eigenen Leben als ewiger Schüler. Ich bin ein Dauerschüler. Ja, also wenn manche Leute sagen, sie ist meine Lehrerin, gucke ich immer noch so ein bisschen, hä? Weil ich bin doch selber eine immer mehr Erfassende und Lernende.
Also man kann ja beides gleichzeitig
sein. Ja, Lehrer, Schüler, Schüler, Lehrer gehört zusammen. Ich finde es gern. Mir macht es Spaß.
Ja, du hast ja vorhin auch erwähnt, dass du Forscher, immer schon ein bisschen Forscher warst und deshalb Schüler und Forscher ist ja eigentlich im Endeffekt nicht ungleich, würde ich mal sagen. Genau. Vor allen Dingen nicht, wenn man gerne Schüler ist. Ja. Dann forscht man ja auch gerne. Ja.
Ich bin auch immer gerne in die Schule gegangen. Ich fand Schule toll. Also heute möchte ich nicht in die Schule gehen, aber damals fand ich Schule toll. Das fand ich schön, da konnte man was lesen, lernen, schreiben und nachforschen. Biologie fand ich phänomenal interessant. Solche Sachen. Also ich lerne gerne Neues. Alles.
Ja, das ist schön. Da ist dann auch eine Offenheit für Neues da.
Ja, ja. So. Ja. Ich habe einmal gedacht, dass ich sterbe.
Oh.
Und also richtig ganz intensiv, jetzt nicht nur so gedacht, dass ich sterbe, sondern es war auch viele Anzeichen. Und mein spiritueller Schüler, der Hauptschüler sozusagen, war dabei. Und ich war ihn auch begleitet, als seine Mutter gestorben ist, die auch ein Sangha-Mitglied war. Und wir waren beide so zutiefst berührt und gleichzeitig von einer unglaublichen Neugier erfasst, wie sie gestorben ist, weil sie leuchtete immer mehr. Und das war unheimlich spannend. Und als ich dann selber in so plötzlich so einen Zustand geriet, wo ich dachte, und dann habe ich auch zu ihm gesagt, ich glaube, ich sterbe. Und dann hat er gesagt, ja, glaube ich auch. Und dann hat er mich so angeguckt und ich habe ihn angeguckt und dann habe ich nur noch beobachtet, was so. Und ich fand, das war genauso, finde ich. Also, wenn ich jetzt irgendwann sterbe, werde ich ja mit 75, musst du es ja schon mal, oder darfst du es in näherer Erwägung ziehen, ist einfach so, dass ich bin einfach neugierig, was passiert. Immer. Egal wie, wo, was. Finde ich spannend. Leben ist spannend.
Ja. Das ist eine sehr schöne, offene Einstellung.
Ja.
Denkst du denn, dass tiefes Leiden Voraussetzung ist, dass Erwachen oder das Interesse für größere Bewusstheit passieren kann?
Ich glaube, das einzige Leiden, was es wirklich gibt, ist Unbewusstheit. Unbewusst zu sein verursacht das größte Leid. Also ich habe immer so einen blöden Spruch, wo ich immer sage, wenn du zum Beispiel Krebs hast, reicht es, dass du Krebs hast, dann brauchst du nicht noch dran leiden.
Ja.
Ja? Oder so ich jetzt mit diesem wirklich schweren Autoimmunkrankheit, die einfach... Ich habe vorhin noch eine Schmerztablette genommen, weil ich einfach wollte, dass ich hier jetzt nicht immer mache. Und ich finde das, da leide ich doch nicht drunter. Ich finde es merkwürdig. Ich habe eine Autoimmunkrankheit, das ist ja seltsam. Also dieser Körper hat die. Und ich beobachte das genau. Und mein Arzt ist immer ganz, ganz gespannt, was ich ihm wieder erzähle. Und ich erzähle es ihm und ich gucke, das finde ich einfach. Ich sage zu allem ja, was kommt, das ist egal. Und Amma, die große Heilige, hat mal gesagt, reines Erwachen und reines Erwachtsein heißt, dass du bedingungslos zu allem, was ist, ja sagen kannst. Wirklich ganz und gar. Und dann bist du frei. Das ist das Größte, was es gibt.
Und wenn mal ein Nein erscheint, kann man dazu dann auch ja sagen?
Ja, natürlich.
Okay, naja.
Ja, aber du darfst das Nein nicht ausleben dann. Das ist die Schwierigkeit.
Ausleben?
Naja, wenn du sagst, machen wir es praktisch, du sagst also, ach, was ein Idiot, ich kann den nicht leiden. Und dann ist, dass du dahin dich selber, dass du das realisierst und dass du dann dich dahin bringst, dass du dem, obwohl du ihn nicht leiden kannst, dass du ganz offen ihm gegenüber bleibst. Und das ist ganz schön schwer. Ja, weil du hast lauter, und das ist ganz gut, dass du das noch fragst, weil das ist Teil meiner Begleitung, dass ich die Leute auf sowas wirklich aufmerksam mache und sage, das gilt nicht. Also ich möchte von allen, die wirklich meine Schüler sind, wünsche ich mir für jeden, dass er sich wirklich, egal mit welchen Eltern, versöhnen kann. Auch wenn es ganz schreckliche Eltern waren. Dass er in sich vergeben lernt. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass du frei wirst. Weil sonst ist es nur so ein abstraktes, ja, ich bin frei, und ist eine sehr egoistische Sache, sondern dass es für dich die Welt öffnet und dass du wirklich in Welt auch leben kannst. Und dazu gehören natürlich die Eltern dazu. Also es gibt ja so ein Lied, New York, New York, if you can make it there, you make it anywhere. Und ich sage immer, ja, Mama, Papa, if you can make it there, you make it anywhere.
Ach so, ja.
Ja? Also wenn du in Frieden gekommen bist mit deinen Eltern und mit dem So-Sein als Kind, dass du dann wirklich frei bist.
Naja, ich erinnere mich daran, Brian und Katie hat mal gesagt, nur weil ich meinen Nachbarn ins Herz schließe, muss ich ihn ja nicht zum Essen einladen. Also das
heißt, muss ihn auch nicht heiraten.
Ja, genau.
Ja, genau so. Aber mein Herz ist offen.
Ja.
Ja. Und dass du auch nicht an ihm rumnörgelst oder an seinem So-Sein. Und ganz oft sind genau diese Nörgeleien, die man so hat, sind ja genau, dass du plötzlich merkst, ach Gott, ich kann genau das an dem nicht leiden, was ich selber so klassisch bin.
Ja, das ist oft so.
Ja, und dass du das natürlich gerne da an diesen Ecken, weil du vorhin auch nach Lehrer gefragt hast, ist ein Lehrer sehr nützlich. Ja? Weil er dich dann auf sowas aufmerksam machen kann, was du gerne mal so umschiffst. Und sagst, ach, da muss ich jetzt nicht hingucken, das ist nicht so wichtig.
Ja, gut. Also das heißt, ja und nein ist beides so, wie es halt ist, wie es hochkommt. Und dann aber gucken, dass diese Offenherzigkeit, dieses generelle Ja
zum Leben. Naja, halt, offenherzig ist mir zu wenig. Es ist auch, dass du sozusagen auch offen-minded wirst. Ja, also offenherzig heißt ja nur, ich bin jetzt gut und ich bin ein netter Mensch und ich natürlich sage ich zu allen Ja, sondern auch, dass du plötzlich die Falle siehst in deinem Mind, warum du überhaupt Nein sagst. Ja, was da eigentlich dahinter steht und was in dieser Schwarz-Weiß-Malerei, dieser Dualität, was sich dahinter eigentlich verbirgt in dir. Und das finde ich unheimlich wichtig, das zu erforschen. Und das macht mir auch den meisten Spaß, da wirklich dahinter zu kommen.
Ja, also das heißt in dem Fall, dass da eine größere Bewusstheit dafür ist, warum dieses Nein auftaucht.
Ja, warum grenzt du dich überhaupt ab? Was soll das?
Genau. Und halt diese Offenheit dem Menschen gegenüber, dass eventuell dieses Urteil, was da kommt, eben oberflächlich ist und dass da vielleicht mehr dahinter ist, weil jeder Mensch, wo der Gedanke auftaucht, was ist denn das für ein Idiot, hat ja auch Freunde, das ist ja nicht ohne Grund. Ja, ja. Und da mag man vielleicht irgendwie das auch nicht so ganz so richtig sehen oder nur zu einem Teil was sehen, was aber so ein winziger Fleck von einer viel größeren Wahrheit ist. Und dessen kann man sich bewusst werden.
Also dass du dir wirklich von Mind und vom Denken, vom Fühlen und vom Handeln bewusst wirst und wirklich immer bewusst wirst, nicht jetzt nur mal so intellektuell hast es erkannt und dann, naja, im täglichen Leben nimmst du es doch nicht wahr, dass jeder sozusagen in christlich würde man sagen, ein Kind Gottes ist. Und sonst würdest du sagen, dass er wirklich die immerwährende Lehre ist, dass die ihm genauso, auch wenn da drüber ein Haufen Modder drüber gepackt ist, dass, und wenn du das lebendig in dir zum Erwecken bringst, dass es in dir ja da ist, diese Möglichkeit und Fähigkeit, dann gibt es keinen Krieg mehr, dann ist fertig.
Ist es eigentlich sehr wichtig, dass der Meister oder der Lehrer, dem man sich zuwendet, noch lebenden Körpers ist oder nicht?
Also ich kann dir immer nur von Erfahrungen berichten. Ich kenne zu oft, dass Leute sagen, ja, ich habe auch einen Meister und sich da so einen Quatsch erzählen, nur damit sie nicht, und das sind meistens die Schiss haben, in direkten Kontakt zu gehen mit einem lebendigen Menschen, der dich spiegelt. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, also das, das Gros würde ich sagen, wenn du dich nicht traust, dich mit einem lebendigen Lehrer zu konfrontieren, frag mal lieber, warum nicht. Aber wenn du es, es kann durchaus sein, also Jesus war mein Leben lang ein Vorbild und ich kann nicht behaupten, dass ich ihn privat getroffen hätte. Ja, also ich kenne ihn ja nicht. Und insofern kann das durchaus sein, dass so ein Meister dir eine Richtschnur gibt. Aber wenn es in die tiefen eigenen Erforschungen geht, es kann sein, dass du jemand bist, der alleine im Wald dahinter kommt. Es setzt aber große Bescheidenheit, große Demut und großes, ich meine, Ramana hat nicht umsonst 22 Jahre unterm Tempel in diesem Kabuff gehaust, bis er sich selber auf die Schliche gekommen ist. Das ist ziemlich schwierig. Es ist jedenfalls keine momentane Freizeitbeschäftigung. Es ist eine Lebensaufgabe.
Gut, okay. Dann eine letzte Frage noch. Also wenn jetzt ein bekannter, mit dir bekannter und geliebter Mensch, der aber sich mit dem eigentlich nicht auskennt, was du erzählst mit diesem Bewusstsein, sondern so lebt wie die meisten Menschen wahrscheinlich, und dann dich fragen würde, weil er immer sehr unglücklich ist, hilf mir, ich bin oft so unglücklich, was kann ich tun, damit mein Leben glücklicher und erfüllter wird? Was würdest du denn aus deinem, was kommt da bei dir hoch, was würdest du
antworten? Ich würde erstmal fragen, worüber er denn unglücklich ist. Ich würde gucken, wo er eigentlich jetzt selber steht. Also es kann durchaus sein, dass ich jemand sagen würde, mach mal ein paar Runden Therapie. Weil du musst erstmal dein Ego in Ordnung kriegen. Das muss erstmal gesund werden. Ja, das muss erstmal, dass du überhaupt wieder mit dir selber leben kannst. Oder wenn jemand kommt, also wie das neulich geschehen ist, eine große Alkoholikerin, dann sage ich, weißt du was, du gehst erstmal ins jüdische Krankenhaus und machst erstmal einen Entzug. Mhm. Ja, oder wenn jemand kommt und sagt, ja, es tut ihm alles weh und dann lacht er einmal und ich sehe, der hat keine Zähne im Mund und beziehungsweise nur noch vergammelte Stummel, dann sage ich, woran liegt es denn, dass du nicht zum Zahnarzt gehst? Ja, also ich würde erstmal dann die ganz praktische Seite und dann würde ich gucken, wo ist er? Es gibt so eine Abfolge, an welcher Stufe, welcher Entwicklung, das ist von Ken Wilber und hast du jetzt aufgehört oder geht's weiter? Okay. Von Ken Wilber und Daniel Brown, die haben beide ein Buch darüber geschrieben, zu welcher Stufe der Bewusstheit welche Therapie gehört. Mhm. Und welche Stufe der Therapie auch bei während Erwachens nötig sein kann, wo du dich verheddern kannst. Das ist unglaublich gut. Das ist in den 70er Jahren geschrieben worden von den beiden, erschienen Ende der 70er und ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Psychologie des Bewusstseins, glaube ich, von Ken Wilber und Dan Brown. Das ist ganz hervorragend, weil es zeigt, da gehört das hin, da gehört das hin. Hier ist das sozusagen auch kontraindiziert. Was habe ich davon zu sagen? Weißt du, löse dich von dem Schmerz, auch der Schmerz darf sein. Und währenddessen ja verrottet dem gerade das Gehirn, weil der Alter ins Gehirn geht und der stirbt. Dann bin ich einfach nur ein Vollidiot, der nicht gesehen hat, was da gerade passiert. Ja? Oder was weiß ich, jede Mutter macht das, dass du ein Baby, wenn es Bauchweh hat, den Bauch in der Richtung massierst. Und du musst schon wissen, solltest zumindest wissen, was du tust, wenn jemand mit solchen Fragen kommt. Und da hilft mir natürlich meine Vorbildung enorm. Also das ist natürlich ganz klar. Das habe ich ja gelernt, 10 Jahre lang.
Ja, also es ist schön, dass du da direkt drauf schaust, was ist da eigentlich gerade los?
Ja.
Und dann guckst du, was sich da richtig anfühlt für.
Ja, ich liebe diese Verbindung aus östlichen Weisheiten, auch aus westlichen Mystiken und dazu aber auch eine gute Portion solides psychologisches Wissen. Ganeshi macht es super, die hat dieses Wissen nicht. Die hat einen da sitzen, dann sagt sie immer, what do we do in this case? Ja, und fragt den, der ein Psychiater ist, und dann sitzt er da, ist ein ganz enger Schüler von ihr, und der sagt ihr dann, ja, lass uns nachher darüber reden, ich gebe dem nachher einen Rat.
Oh, das ist aber umfassend, sehr schön.
Ja, das finde ich super. Mhm. Ja, und es ist nicht dieses, ja, wenn du erwacht bist, bist du auch nicht mehr krank. Also, ha, ha. Mhm. Ja, also Ama hat Diabetes, Ramana ist an Krebs gestorben. Ja, also,
ich glaube, dieser Gadatta hat geraucht und dadurch ist er dann auch gestorben.
Ja, also man soll mal da ein bisschen auf den Teppich kommen.
Ja, ja, der Körper sollte schon beachtet werden. Ja.
Ja.
Ja. Wunderbar. Okay, also ich bin dann am Ende mit den Fragen und ich danke dir vielmals für die Beantwortung der Fragen, Mariananda. Alles Gute für dich und dein Werken und Namaste.
Ja. Gottes Segen mit uns. Danke dir sehr.
Vielen Dank auch.
Ja, vielen Dank.